Good afternoon.
Guten Tag. Mein Name ist Deborah Freeman. Im Namen von La Rouche Pack möchte ich Sie alle willkommen heißen. Am Anfang möchte ich sagen, dass für einige der August eigentlich ein langsamer Monat sein sollte. Aber in dieser Zeitperiode ist er genau das Gegenteil. Eines, was mehr und mehr klar wird für mehr und mehr Menschen überall in der Welt, ist, dass die Reformmaßnahmen, die Herr La Rouche vorgeschlagen hat, im Jahre 2007 heute nicht mehr zureichend sind, um ein System wiederherzustellen, das nicht mehr zu reparieren ist, sondern im Zustand des völligen Zusammenbruchs sich befindet. Der Monat August wird ein sehr arbeitsamer Monat sein. Aber womit werden wir beschäftigt sein, ist die Frage. Und ich glaube, dass wir extrem uns glücklich schätzen können, hier in den Vereinigten Staaten die Gelegenheit zu haben, diesen Nachmittag mit Herrn La Rouche zu verbringen, um eine Einschätzung zu bekommen davon, wo wir sind und wo wir hin müssen. Der Effekt, den es haben wird über der ganzen Welt, wird viel dazu beitragen, die Zukunft für unsere Nation zu bestimmen und für den gesamten Planeten. Meine Damen und Herren, ohne große, längere Einleitung möchte ich gern Lyndon La Rouche Ihnen vorstellen.
Thank you. Dankeschön. The crisis point from which to reference the present US and world situation.
Die Krise, in der sich die Vereinigten Staaten und die Welt derzeit befindet, auf die Welt derzeit zuläuft, wird in der Periode vom 2. Oktober bis zum 12. Oktober stattfinden. Bis dahin werden die jetzt schon total hoffnungslos bankrotten Bundesstaaten der USA politisch und finanziell auseinandergebrochen sein, wenn dieser Prozess nicht schon früher anfängt. Es könnte sehr früh in diesem August anfangen. Wir befinden uns zum Beispiel in einer Situation, wo, wenn wir die politische Situation verstehen wollen, es gibt 30% der gesamten Bevölkerung der Arbeitskraft in den USA, die arbeitslos sind. Ein Drittel dieser Arbeitslosen bekommen Arbeitslosenhilfe. Also nur ein Drittel bekommen Arbeitslosenhilfe. Die anderen zwei Drittel bekommen keine. Das verschlimmert sich monatlich auf Millionen von neuen Arbeitslosen. Der einzige Grund, warum die Arbeitslosenrate sich zu verlangsamen scheint, ist, weil die Einstellungsrate sich verlangsamt. Wir sind in einem Zustand der Aufstände bekommen könnte. Wenn die Kongressabgeordneten zurück in ihre Bundesstaaten gehen, dann sind sie kurz davor, gevierteilt zu werden und von ihren Bürgern gelyncht zu werden, weil die Wall Street und die Umgebung sind in einer Welt, die nicht real ist. Der Präsident ist wahnsinnig, das ist ein Fakt. Dieser Mann lebt nicht in der realen Welt. Er ist nicht gut, er ist bösartig. Es gibt keinen Zweifel, dass seine Gesundheitspolitik vollkommen identisch mit der von Adolf Hitler ist. Und zwar begonnen offiziell im September 1939. Dies war eine Politik, die Hitler schon vorher beabsichtigt hatte, aber er hat es nicht gewagt, sie einzuführen, bis der Krieg angefangen hatte. Weil er wusste, dass nur unter Kriegsbedingungen mit so etwas durchkommen könnte. Wir haben also einen Präsidenten, der der bewusst eine Genozidpolitik betreibt, ähnlich wie Hitler vom 1. September 1939 eine Genozidpolitik betrieb, bis zum Ende seiner Macht oder seiner selbst. Man sieht an Obama und an seinen Freunden in London, von wo er gesteuert wird, nicht von den Vereinigten Staaten wird er kontrolliert, sondern von London. Diese Leute gehen genau in dieselbe Richtung. Wenn sie Obamas Gesundheitspolitik jetzt nicht stoppen, werden sie keine Vereinigten Staaten mehr haben. Sie werden ein schlimmeres Ergebnis bekommen als das, was Hitler produziert hat. Weil hier geht es um die ganze Welt, nicht nur einen gewissen Teil des Planeten. Wir müssen diese Dinge also ändern, und zwar jetzt. Aber etwa am 1. Oktober wird dieses System am Ende sein. Die Bundesstaaten Amerikas sind pleite. Die Arbeitslosenrate steigt. Die Katastrophen steigen. Es wird nie eine Erholung des jetzigen Finanz- und Wirtschaftssystems geben. Es wird nie eine Erholung der Wirtschaft geben in diesem jetzigen Finanzsystem. Das ist unmöglich. Wir sind am Ende, wenn wir uns nicht ändern. Ich gab dieses Problem bekannt, dass wir an einem Bruchpunkt in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten stehen, am 25. Juli 2007. 3 Tage später fing dieser Prozess an. Etwas fing an, was Lügner eine Krise bei zweiklassigen Hypotheken nannten. Was aber eigentlich passierte, war ein Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems. Und das System ist einfach nur am schwächsten Glied zusammengebrochen. Die zweiklassigen Hypotheken war einfach nur ein Bereich, wo Immobilienschulden so aufgebläht wurden, um das System am Leben zu erhalten. Deswegen wurden dort Leute hoch verschuldet. Diese Schulden konnten nie gezahlt werden. Das war einfach nur eine Art und Weise, Glaubwürdigkeit in diesem Finanzsystem aufrechtzuerhalten. 3 Tage, nachdem ich diese Warnung bekannt gab, ging diese Warnung in Erfüllung. Bis heute. Dieses gesamte Finanzsystem ist am Ende. Was Sie daraufhin gemacht haben, war schlimm und schlimmer. Die Maßnahmen, die ich beschrieben habe, sind eine Bankrottreorganisation im Geiste von Franklin Roosevelt. Wenn diese Dinge damals durchgesetzt worden wären, und es gab damals einiges an Unterstützung in dieser Hinsicht, dann wären viele lokale Regierungen und Kommunen wählten damals für meinen Vorschlag. Er wurde vom Tisch gewischt. Es gab viele Stadträte, Gouverneure, andere Leute, und dieser Vorschlag wurde gestrichen vom Kongress, vom Weißen Haus, und diese Leute schnürten Rettungspakete. Als Ergebnis dieser Rettungspaketpolitik und dem Ausplündern unserer Banken, die von diesen Leuten unternommen wurde, anstatt die Hauseigentümer zu retten und sie zu beschützen, haben diese Leute die Wirtschaft ausgebeutet und zerstört. 1/3 unserer arbeitenden Leuten befinden sich auf der Kippe. 1/3 dieses 1/3 bekommen Arbeitslosenhilfe und 2/3 davon keine. Was passiert mit Leuten
over the coming months, the coming 2 months, August and September?
Was passiert mit Leuten, die überhaupt kein Geld bekommen in den nächsten 30 Tagen? Wovon sollen sie denn leben, wenn sie überhaupt kein Einkommen haben? Hier geht es um einen wachsenden Anteil der Bevölkerung, der in dieser Bedingung lebt. Was denken Sie denn, was passieren wird, mit diesen Kongressabgeordneten, wenn sie jetzt in ihre Kreise zurückgehen, nachdem der Urlaub im Repräsentantenhaus und im Senat anfängt. Was glaubt ihr, was da passieren wird? Die Bevölkerung ist bereit, diese gewählten Vertreter zu lynchen, weil die immer wieder diese Maßnahmen unterstützt haben.
Und
diese ach so berühmten, einst unanfechtbaren Vertreter des Kongresses sind jetzt kurz davor, gelyncht zu werden. Warum? Weil es Leute gibt, die keine Mittel haben zu überleben, wegen dieser Obama-Regierung.
Very abominable. This is our situation. So now people realize that as of.
Das ist also die Situation. Die Menschen realisieren mittlerweile, dass bis zum 2. Oktober oder 10. Oktober hin wird das gesamte System zusammenbrechen. Dieses System ist so verfault, dass es nie in seiner jetzigen Form gerettet werden könnte. Das derzeitige Weltfinanzsystem kann nicht gerettet werden. Weil wenn die Vereinigten Staaten kollabieren, wie es jetzt gerade auf dem Plan steht, dass es komplett zusammenbricht, ungefähr im Oktober, aber wahrscheinlich früher, wahrscheinlich im August. Weil man lässt zu, dass Leute hungern, dass Leute kein Einkommen haben. Ganze Familien, ganze Kommunen brechen zusammen. Staatseinkommen brechen zusammen. Staaten können Polizeifunktionen und andere Sachen nicht aufrechterhalten, weil diese Leute entlassen werden müssen, weil die Staaten bankrott sind. Das ist ein Prozess, der jetzt vor sich geht. Als angeführt von diesem verrückten Nazi, der den Bundesstaat von Kalifornien anführt, dessen Vater ein Nazi war. Schwarzeneggers Vater, erinnert euch. Sein Vater war ein Polizeimann in einem bestimmten Kreis in Österreich. Und nach dem berüchtigten Anschluss stieg Schwarzeneggers Vater in die Nazi-Partei ein, in die NSDAP. Er war nicht Teil der SS, aber er war Teil eines österreichischen Teils der Nazi-Polizeikräfte. Und er war Teil einer Einsatztruppe, die in der Ukraine arbeitete und dort unliebsame Menschen aus dem Weg schafften. Und das Ganze war bei der Besetzung der Ukraine. Und das hat dieses Tier trainiert, dieses Zirkustier, der jetzt mittlerweile Gouverneur von Kalifornien geworden ist. Dieses Zirkustier wurde zum Lehrling von George Shultz. Erinnern Sie sich, wer Faschismus nach Chile gebracht hat? Jemand, der trainiert wurde an der Chicagoer Wirtschaftsschule. George Shultz. Und das ist die Gegend, aus der Obama herkommt. Was ist da los in Kalifornien mit Schwarzenegger? Das ist ein Monster, ist ein faschistisches Monster. Der ist noch widerwärtiger als sein Vater. Es gibt in verschiedenen Bundesstaaten die Lage, dass die Gouverneure aus dem Amt fliegen werden, weil, nicht weil sie schlechte Menschen per se wären, sondern weil sie meine Politik nicht unterstützt haben. Weil sie sich dem Druck ergeben haben von bestimmten Teilen, wie zum Beispiel von Pelosi. Wenn wir das gemacht hätten, was ich in der Zeit von Ende Juli bis September 2007 vorgeschlagen hatte, wären wir jetzt aus dem Schlamassel schon heraus. Wir hätten eine Bankrottreorganisation erlebt, wir hätten unsere Geschäftsbanken gerettet, wir hätten die faulen Schulden gestrichen, just einfach gestrichen. Aber was haben wir denn gemacht? Diese Idioten, diese Plünderer, diese Bösartigen, diese Leute haben Billionen an Dollar in Schulden geschaffen. Über 20 Billionen Dollar. Das alles lastet jetzt auf dem Rücken der Vereinigten Staaten. Ein größer Teil davon ist künstlich, um den größten Schwindel in der Geschichte der Menschheit zu stützen. Die einzige Art und Weise, aus diesem Schlamassel herauszukommen, ist, zurück auf den Vorschlag zu kommen, den ich damals im Juli 2007 bis September vorschlug. Ich hatte Recht und die anderen hatten Unrecht. Das ist eine Überlebensfrage. Leider hat man sich in der Zwischenzeit dazu bewegen lassen, Dutzende Billionen Dollar für diese Rettungspaketpolitik auszugeben. Die haben die Banken zerstört, die haben die Wirtschaft ausgebeutet. Und daher ist die jetzige US-Wirtschaft nicht überlebensfähig. Es gibt keine Art und Weise, wie dieses System überleben kann, wie die Nation überleben kann. Das jetzige Finanzsystem kann nicht überleben, aber unsere Nation kann überleben. Und das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Werden wir die Wall Street und London retten? Oder werden wir die Vereinigten Staaten, den Vereinigten Staaten und der Menschheit dienen? Wie wir das machen können, können wir von Franklin Roosevelt lernen. Lassen Sie mich ein wenig auf meine eigene persönliche Geschichte zurückkommen, um das zu erklären. Gehen Sie zurück zum 13. April 1945. Ich saß damals in einem Lager in Kantapara, in der Nähe von Kalkutta, wo amerikanische Einheiten zwischengelagert wurden. Das war Teil meines Dienstes, meines Militärdienstes in Nordburma. Der Krieg erreichte damals eine neue Phase. Hitler war auf dem Weg, herausgeschmissen zu werden. Er war kurz vorm Ende. Und es stand ein Krieg mit Japan an, das zum Ende zu bringen. In dieser Verbindung war ich einer der Leute, die dort in Nordburma verwickelt waren. Und dort hatten wir auch einiges mit der Eisenbahn zu tun, die ziemlich demoliert war. Wir hatten dort zwei Basen. Wir haben mit unserem Alliierten gearbeitet, Ho Chi Minh, der damals Anführer der Freiheitsbewegung in Indochina war. Wir arbeiteten mit Leuten in Thailand, die normalerweise mit den Japanern gut zusammen auskamen. Wir hatten die Unterstützung von China, um gegen Japan vorzugehen. Und das war der Dreh- und Angelpunkt dieser Region, in der er stationiert war, im Krieg gegen Japan. Und die Sache wurde erledigt von Douglas MacArthur, der einer der wenigen Gründe, warum wir diesen Krieg dort im Pazifik gewonnen haben. Durch eine Politik. Die Politik von Douglas MacArthur hat den Krieg gewonnen. Es gab keinen Grund, Nagasaki oder Hiroshima zu bombardieren.
There was never any reason for bombing those cities.
Es gab nie einen Grund, diese Städte zu bombardieren. Keinen. Japan war damals in einer hoffnungslosen Situation. Was MacArthur damals tat, zusammen mit der Navy,
Japan scattered all over islands of the Pacific region. They weren't going anyplace.
Die Japaner waren damals auf die ganzen kleinen Inseln verteilt, aber die konnten dort überhaupt nicht weg. Die hatten überhaupt nicht die Transportmittel. Nur Idioten hätten damals die verschiedenen kleinen Inseln einnehmen wollen. Lass sie einfach allein. Lass sie auf diesen Inseln sitzen. Die werden nirgendwo hingehen. Verschwende keine Truppen damit, diese Leute umzubringen. Lass sie einfach allein. Das war MacArthurs Politik. Und ein paar Leute in Russland und in Großbritannien hatten eine andere Politik. Churchill zum Beispiel. Aber MacArthur mochte Churchill nicht. Ebenso wenig mochte Roosevelt Churchill. MacArthurs Politik war also kein Inselhüpfen, sondern die wachsende Überlegenheit der amerikanischen Streitkräfte, das zu nutzen. Denn wir hatten eine Wirtschaft geschaffen mit so einer Macht, wie sie die Welt nie gesehen hatte zuvor. Und diese große Macht hatten wir geschaffen, die immer noch eine große Macht war am 12. April 1945, geschaffen unter der Führung von Franklin Roosevelt, aus dem Bankrott zur größten Weltmacht der Erde. Wir wollten diese Macht nutzen in der Nachkriegszeit unter Roosevelt. Es war die größte Wirtschaftsmacht, die die Welt jemals gesehen hatte. Die Idee war, die Militärmacht in eine zivile Macht umzuwandeln, um die Länder der Welt zu befreien, um alle Arten von Imperialismus und Kolonialismus zu beenden und die Vereinigten Staaten in die verschiedenen Potenziale zu verwickeln, die damals vorhanden waren, um eine Welt zu schaffen, frei von einem Imperium. Genau wie Roosevelt es beabsichtigte. Eine Welt mit souveränen Nationalstaaten, die im gemeinsamen Interesse zusammenarbeiten. Ich saß da in Canterbury. Das war Indien. Es war spät am Tag. Und wir bekamen die Nachricht, dass Präsident Roosevelt gestorben war. An diesem Nachmittag, als diese Nachricht kam, kamen einige Soldaten zu mir und wollten mit mir reden. Ich sagte zu und wir machten uns einen Ort aus, an dem wir uns trafen. Und wir hatten dieses Treffen. Die haben sich versammelt, dann stand ich dort. Und sie fragten mich, was passiert jetzt mit uns, da Roosevelt tot ist? Erinnern Sie sich, das war zu einer Situation, wo wir wussten, dass der Krieg in Europa vorbei war. Es ging noch nur um die letzten Aufräumaktionen in Japan. Wir hatten Angst. Diese Soldaten, die größtenteils von meiner Generation waren, die wussten, was Roosevelt geschaffen hatte. Sie wussten, dass Roosevelt diese Dinge gegen eine starke Opposition im eigenen Land geschaffen hatte. Und diese Leute hassten die Briten, weil wir den Imperialismus gesehen hatten. Wir haben den britischen Imperialismus gesehen. Mit unseren eigenen Augen. Wir wussten, dass das der Feind der Vereinigten Staaten war. Wir wussten, dass es bösartig und grausam war. Und wir waren besorgt. Denn ohne Roosevelt, der die Briten hasste, könnte die Vereinigten Staaten überleben? Ich sagte, ich bin mir nicht sicher. Was ich damals sagte, ich erinnere mich noch ganz gut, war, wir hatten eine Führung von einem großartigen Mann. Und diese Führung wurde jetzt zu einem sehr kleinen Mann übertragen. Und ich habe Angst um uns. Diese Soldaten teilten diese Ansicht. Und meine Sorgen damals waren vollkommen gerechtfertigt, wenn man sich die Situation nach dieser Entwicklung anschaut. Truman war ein Bastard, eine komplette britische Marionette. Was war passiert? Die meisten haben damals zumindest implizit die Ansicht von Roosevelt geteilt, zumindest die, die im Krieg waren. Wir wollten eine Welt, wir wollten eine Welt im Ebenbild der amerikanischen Revolution. Wir wollten eine Welt, die frei befreit worden wäre vom Kolonialismus. Eine Welt mit souveränen Nationalstaaten. Um die Degradierung, wie wir sie in Asien erlebt hatten, um das loszuwerden. Die Bedingungen, die wir dort gesehen hatten, waren für uns als Amerikaner unglaublich. Wir waren angewidert davon. Wir hatten damals eine große Macht und sagten, lasst uns das doch loswerden, lasst uns das britische Imperium loswerden. Was hat jedoch Truman getan? Wir hatten Leute, die dort arbeiteten, wo ich stationiert war, die mit Ho Chi Minh zusammenarbeiteten. Wir hatten Indochina aus der französischen Gefangenschaft befreit. Wir hatten die Japaner in Gefängnislager gesteckt. Und was passierte dann unter Truman? Ho Chi Minh hatte damals die Freiheitsbewegung in Indochina angeführt, mit Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten gegen die Briten und gegen die japanische Besetzung, Besatzungsmacht. Unter Truman wurde all das umgekehrt. Roosevelts Politik wurde ins Gegenteil verkehrt und Imperialismus wurde betrieben. Wir haben die Briten darin unterstützt, die Japaner aus den Gefängnislagern in Indochina zu befreien. Die Briten haben denen die Waffen wiedergegeben und das Land wiederum besetzt. Natürlich mit dem Ergebnis, dass wir diesen Krieg in Indochina hatten, dann in den 1960ern. Gegen wen? Gegen unseren Alliierten. Den Alliierten aus der Roosevelt-Zeit, Ho Chi Minh. Alles um der Briten willen, wegen der Briten.
Liberation from the Japanese. The British and the Dutch conducted a war of support.
Die Briten und die Holländer haben einen Krieg gegen Indonesien geführt, nachdem diese Region einst befreit wurde. Und in der ganzen Welt, wo die Vereinigten Staaten eigentlich sich verpflichtet hatten, für Freiheit zu sorgen, wurden britisch. Wir haben uns gegen die Politik gewandt, die uns groß gemacht hat. Was haben wir uns selbst angetan? Diese große Wirtschaftsmacht, die wir geschaffen hatten und in Androhung eines Krieges entwickelt hatten, die haben wir zerstört. Anstatt unsere Militärfabriken umzuwandeln für zivile Produktion, für die Entwicklung der Wirtschaften der Welt, für Technologien, die diese ehemals unterdrückten Leuten bräuchten, haben wir das einfach alles zugemacht. Wir haben uns in eine unnötige Rezession reingeritten. Wir wurden zum Schoßhund des britischen Imperiums. Das hat sich etwas verändert unter Dwight Eisenhower, aber unter Truman wurden wir betrogen. Wir haben Polizeistaat-Methoden erlebt. Das ist damals passiert. Truman wurde erzählt, wir mögen dich nicht, hau bloß ab. Und dann kam Eisenhower an die Macht. Er wäre ein guter Präsident im Jahre 1947 gewesen, aber nach all diesen Geschehnissen, die bis dahin passiert waren, und später hatten wir Kennedy. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht Jack Kennedy war, aber seine Rolle als Präsident war entscheidend, um die Wirtschaftspolitik zu der von Franklin Roosevelt zurückzubringen. Das war sein Programm als Präsidentschaftskandidat. Und er hatte die Unterstützung von Eleanor Roosevelt. Und er wurde hoch gelobt. Und als er dann sich nicht nur der Wall Street-Politik verwehrte, sondern auch der britischen Forderung, in Vietnam einen Krieg anzuzetteln, denn Kennedy hatte sich lange mit dem früheren General Douglas MacArthur beraten, der ihm sagte, dass das keinen Sinn macht, dass die Vereinigten Staaten nicht sich in einen Landkrieg verzetteln sollte in Vietnam. Und das war die Politik. Das war Kennedys Politik. Und was ist dann passiert? Ganz einfach. Bringt ihn um. Und das ist passiert. Drei Leute, professionelle Mörder, sind über die Grenze geschlichen und haben ihn umgebracht auf diesem Grashügel. Und dann sind sie zurück über die Grenze nach Mexiko und haben dann ähnliche Versuche unternommen, Charles de Gaulle umzubringen. Das war die anti-gaullistische, faschistische Bewegung. Und zu diesem Zeitpunkt, als Kennedy tot war, kam der nächste Präsident ins Amt, Lyndon Johnson, der absolut Angstzustände hatte. Und deswegen widerstand er eben nicht der Idee, die Vereinigten Staaten in diesen Vietnamkrieg hineinzureiten. Wegen Johnsons Angst, erschossen zu werden, sind wir kontinuierlich niedergegangen. Und seit etwa Mitte der 60er Jahre, ist das wohl Schlimmste, was wir gemacht haben seit dem 1. März 1968, dass das Roosevelt-System beendet wurde. Und seit etwa 1966 gab es einen kontinuierlichen Kollaps pro Quadratkilometer und pro Kopf der Realwirtschaft, der physischen Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Und damit auch des allgemeinen Wohlstandes des normalen Bürgers in den USA. Wir wurden ausgebeutet und ruiniert. Wir wurden ruiniert unter Nixon. Also machen Sie sich nichts vor. Nixon war ein Nazi. Der hatte zwar kein Hakenkreuz, aber er hatte alle anderen notwendigen Dinge, die man dazu braucht. Seine Absicht war, eine faschistische Regierung hier in den USA zu etablieren. Er hat es versucht. Er hat nicht Erfolg gehabt, aber er hat es versucht. Solange bis der Kongress, bis er bis es peinlich war für den Kongress. Und dann kam der arme demokratische Präsident Jimmy Carter ran, der dachte, dass John Rockefeller ein großer, artiger Mann wäre, der ihm da 3 Millionen Dollar für die Kampagne gab. Es war einfach ein Schlucker. Seine Regierung war die schlimmste, die widerwärtigste seit Truman. Später, nachdem er Präsident war, zeigten sich dann seine menschlichen Qualitäten. Er wurde dann ein guter Mensch. Er hatte wahrscheinlich das Potenzial die ganze Zeit, aber er hat es nicht realisiert. Es gab Komplikationen mit Ronald Reagan. Ich tat damals ja einige Dinge mit ihm. In diesem Zusammenhang war ich nie eine obskure Figur seit den Entwicklungen von 1971, seit der Debatte, die ich mit Abel Lerner am Queen's College hatte, diesem keynesischen Professor, der sich damals selbst als Faschist entblößte. Er hat sich nicht einfach so entblößt, ich habe ihn in eine Situation gebracht, wo er sich entblößt hat. Denn er sagte, dass wenn die Sozialdemokraten in Deutschland die Politik von Hjalmar Schacht akzeptiert hätten, Hitler nicht notwendig gewesen wäre. Und das war ein keynesischer Liberaler. Und das haben wir damals gemacht und andere Sachen auch, alles gute Sachen gegen schlechte Leute. Und die schlechten Leute haben die guten Dinge nicht gerade toll gefunden, nicht zu schätzen gewusst. Ich war jetzt nie ein Agent der Regierung, Aber ich habe immer versucht, die Leute dazu zu bringen, eine Veränderung in der amerikanischen Politik zu bewirken. Ich hatte bemerkenswerten Erfolg, einen Dialog mit der Sowjetunion herbeizuführen. Es hätte funktionieren können. Ich habe Präsident Ronald Reagan dazu bekommen, diesen Vorschlag zu unterstützen. Es war mein Vorschlag. Das Raumfahrtprogramm war mein Vorschlag. Ich bin immer noch ein totaler Befürworter dieses Raumfahrtprogramms. Und zwar weit hinaus über das, was wir heute diskutieren. Und Sie werden noch sehen, wenn ich noch ein bisschen hierbleibe, was los ist. Wir müssen auf den Mars. Wenn Sie Menschen in einer Zeit von über 200 Tagen zum Mars bringen wollen, müssen Sie sich fragen, was ist denn mit dem Schwerkraftfeld? Weil wir haben hier ein nettes Schwerkraftfeld auf der Erde. Und man möchte ja hoffen, dass man eine sichere Art und Weise findet, unsere Leute da hochzubringen. Wie auch immer. Ich habe viele Dinge getan und wurde gehasst wegen diesen Dingen, die ich tat. Und die Order war immer, haltet diesen Mann da raus. Im September werde ich 87 Jahre alt werden. Ich bin immer noch in guter Verfassung, nicht so gut, wie ich mal war. Aber ich kann immer noch ein Likör und zwei trinken. Und ich kann immer noch eine führende Rolle übernehmen, unser Land und unsere Welt aus diesem Schlamassel, den uns diese Regierung beschert hat, herauszubringen. Meine Rolle war eine ernsthafte, im Gegensatz zu dem, was die Presse darüber berichtet oder was das Weiße Haus jetzt tut. Wir hatten ein großartiges System. Es ist das beste System der Welt. Ich prahle hier nicht. Es ist ein Fakt. Das amerikanische System, wie es durch unsere Verfassung definiert ist und durch die besten Präsidenten, die wir hatten, repräsentiert ist, ist das beste Modell für die anderen Nationen der Welt. Nicht uns zu kopieren, sondern als ein Referenzpunkt, wie wir die Probleme der Welt anpacken können. Wir müssen nur eine Sache tun. Und zwar müssen wir es tun wegen den Dingen, die mit diesem Finanzsystem angestellt wurden. Wir werden auf die eine oder andere Art und Weise niemals diese Billion von Spielschulden bezahlen. Die als Ergebnis von George Bush und seines Nachfolgers entstanden. Wir könnten es niemals bezahlen. Also an alle euch da draußen, die denken, hey, ich habe hier noch ein bisschen, die Regierung der USA schuldet mir was, Pech gehabt. Aber wir können dieses System nicht weiterführen. Was müssen wir machen? Jetzt kommt das Gute an unserem System hervor. Weil unser System in etwa zwei Ebenen, aber eigentlich drei Schritten zustande kam. Schauen Sie sich unsere Geschichte an. Was sind wir als ein Land? Naja, ich habe einen Vorfahren, der in der Mayflower herüberschiffte.
And who has our spirit in his veins, which this president clearly does not.
Ich habe den Geist der Vorfahren im Blut. Dieser Präsident hat es nicht. Wir kamen hier nicht als Flüchtlinge aus Europa. Ja, wir brachten viele Leute, die Flüchtlinge waren, hierher, die als die Armen hierher kamen und aus furchtbaren Bedingungen in Europa flüchteten. Aber dieses Land wurde nicht als Flüchtlingsland gegründet, sondern es wurde von Europäern gegründet. Von Europäern, wie sie auf der Mayflower zu finden waren. Typische Beispiele sind Pennsylvania und andere Gegenden. Warum kamen die Leute in die Vereinigten Staaten? Wegen einem berühmten Kardinal, Kardinal Nicholas von Kues. Und dieser Kardinal, der übrigens der Begründer der modernen Naturwissenschaft war und auch den modernen Nationalstaat begründet hat, in seinem Werk De Docta Ignorantia und Concordantia Catholica, er erkannte am Ende seines Lebens, dass die Degeneration in Europa, die sich dort vollzog, bedeutete, dass Europa kein sicherer Platz war für die Zivilisation, dass die oligarchischen Überreste immer noch weit verbreitet waren. Deswegen war sein Vorschlag, dass die Menschen in Europa über den Ozean fahren und Verbindungen mit anderen Kontinenten eingehen und um eine Kultur zu schaffen, die wir gegen europäische Besetzung verteidigen wollen, gegen oligarchische Besetzungen. Um dann mit Leuten, die wir dort über dem Teich, mit Leuten, die wir über dem Teich finden würden, etwas aufzubauen, was das korrumpierte Europa von seinen eigenen Sünden retten würde. Kurz nach dem Tode von Nicholas von Kues gab es einen jungen Mann namens Christopher Columbus. Christopher Columbus war aus Genua, ein großer Seekapitän, der für das portugiesische Königreich arbeitete und den Atlantischen Ozean sehr gut kannte. Er war ein Navigator. Er traf in Portugal auf die Schriften von Nicholas von Kues und freundete sich mit diesem Konzept an, über den Atlantik zu gehen, den Kontinent auf der anderen Atlantikseite zu entdecken. Sie wussten, dass es ihn gab, um dann dort ein Bollwerk der Zivilisation über dem Teich zu schaffen, um es dann auch wieder zurückzubringen, zurück nach Europa, um also das Beste aus der europäischen Kultur nach Amerika zu bringen, frei von den europäischen oligarchischen Überresten und diese freie Kultur dann zurückzubringen. Es war Columbus' persönliche Absicht. Angefangen 1480ern und dann bekam er 1492 endlich das Geld für diese Reise. Er hat diese Reise lang geplant. Wegen des Einflusses der Habsburger auf die spanischen und portugiesischen Kolonien in Südamerika war die Absicht von Kues nicht wirklich realisiert worden in diesen Teilen der Welt, obwohl es dort Fragmente dieser Idee und dieser Politik gibt. Aber nur in diesem Land, in den Vereinigten Staaten von Amerika, haben wir eine Form von Nationalstaat geschaffen, die die Bedingungen von Nicholas von Kues erfüllen. Der erste Teil, in dem diese Bedingungen erfüllt wurden, war das Plymouth, die Besiedlung, Plymouth-Besiedlung in Massachusetts. Dies waren also keine Flüchtlinge aus Europa. Dies waren Intellektuelle, die Europa verließen, um einen Zufluchtsort für die Kultur Europas zu finden. Und die bauten in dieser Massachusetts Bay Kolonie einen Mini-Staat auf, der bis zum Jahre 1688 in dieser Tradition blieb. Unter der Regierung von Leuten wie den Winthrops und den Verbündeten und Freunden. Das wurde dann von den Briten unterdrückt in den Kämpfen 1688, 89. Dann gab es eine Veränderung. Unter Benjamin Franklin verschob sich diese Sache nach Pennsylvania wegen der Korruption, die die Briten nach Massachusetts gebracht haben. Das fuhr dann fort. Dann gab es einen Deutschen, einen großartigen Wissenschaftler und einer der Gründer der Renaissance in Europa im 18. Jahrhundert, Abraham Kästner. Seine Kreise kontaktierten dann Benjamin Franklin und seine Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten. Als ein Ergebnis gab es einen leibnizischen Einfluss auf die Unabhängigkeitserklärung und auch auf die Bundesverfassung Amerikas. Die Idee, wie man einen Staat organisiert, wurde etabliert. Es fing an mit Aufsätzen von Benjamin Franklin über eine Papierwährung. Das britische Imperium etablierte sich dann im 18. Jahrhundert durch einen Friedensvertrag. Britische Monarchie war etwas anderes, wurde später total in das Imperium integriert. An diesem Zeitpunkt dominierten Lord Shelburne. Im Jahre 1763, im Februar, um genau zu sein, kam der Friedensvertrag in Paris zustande, wo Shelburne die Bedingungen diktierte, und zwar die Diktatur der britischen Ostindien-Kompanie. Als Ergebnis dieses Vertrages war ein Bruch in den führenden Kreisen, was später die Vereinigten Staaten wurde, mit dem britischen Imperium. Ein Bruch mit dem Imperium. Das wurde der Kampf. Es gab eine Spaltung von diesem Zeitpunkt an zwischen den Verrätern, dem Abschaum in den Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel in Boston, die Ostindien-Kompanie-Truppe, und den Leuten, die für den Frieden sich einsetzen, für die Freiheit. Und dann kam die Unabhängigkeitserklärung, die unter dem Einfluss von Franklin zustande kam, aber eigentlich auch unter dem Einfluss von Nicolas von Kues und dem Segen von Abraham Kästner und so weiter. Wir hatten also eine beginnende Gesellschaft. Wir haben alle möglichen Tricks versucht, um uns mit den Briten da zurechtzufinden. Aber es kam dann zur Unabhängigkeitserklärung, die sich auf dem zentralen Prinzip von Gottfried Leibniz basierte, der der größte Wissenschaftler seiner Zeit war. Dann kam es zum Revolutionskrieg, zum amerikanischen Krieg gegen die Briten. Wir hatten auch nette Alliierte, die uns halfen. Dann stellten wir aber fest, dass die Banken unserer einzelnen Staaten, die ehemaligen Kolonien, bankrott waren. Das führte zu einer Evolution, die die Vereinigten Staaten als nationalstaatliche Macht etablierten. Von Jahre 1781 bis heute, als nämlich ein junges Genie, Alexander Hamilton, erkannte, dass wir diese Banken schützen mussten. Diese Banken, die damals bankrott waren. Das Problem war nur, dass die Banken die ganzen Kriegsschulden aus dem Unabhängigkeitskrieg tragen mussten. Hamilton erkannte also, dass wir eine Bundesverfassung brauchten, eine Bundesautorität, anstatt einer Ansammlung von einzelnen Bundesstaaten. Er entwickelte die Idee einer Nationalbank. Auf der Grundlage dieses Verständnisses gründete sich die US-Verfassung. Die verfassungsgebende Versammlung schuf einen Nationalstaat, der mit diesem Problem und ähnlichen Problemen umgehen konnte. Wir wurden also eine Nation durch die Unabhängigkeitserklärung, aber ein Nationalstaat wurden wir durch die Bundesverfassung, die nationalen Kredit etablierte. Kein monetäres System, ein Kreditsystem, wo keine Währung legal ist, als die, außer die, die von der Vereinigten Staaten, der Regierung selber autorisiert wird. Oder auch die von der Regierung in Handelsverträgen mit anderen Ländern ausgemacht wird. Das waren die damaligen Verträge. Dass Währungen nicht existieren sollten, wenn sie nicht durch den Willen eines souveränen Staates geschaffen wurden. Dieser Kredit als Schulden der Vereinigten Staaten geschaffen wird. Dass die Fähigkeit des Nationalstaates, Schulden zu machen und dann auch die Schulden zu reorganisieren, um eine souveräne Fähigkeit dieser Menschen zu schaffen, Kredit zu schaffen. Und das war natürlich in Gegnerschaft zu diesem imperialen System. Das imperiale System, das wir seit dem Peloponnesischen Krieg kennen, das war immer Monetarismus, asiatischer Monetarismus. Diese Idee, dass private Interessen, wie dieser Delphi-Kult, eine Finanzmacht schaffen könnten, um dann Kredite auszugeben. Kredithaie. Und diese Kredithaie würden dann durch Wucherkredite die Welt beherrschen. Durch ein Dogma namens Monetarismus. Und die Vereinigten Staaten wurden geschaffen, um uns von dieser Krankheit, diesem Filz namens Monetarismus zu befreien. Wir basierten auf einem Kreditsystem, was auch die Absicht von Franklin Roosevelt war für die Nachkriegswelt. Wir wurden durch Wucher zerstört. Besonders durch die Schaffung des Federal Reserve System, ein verräterischer Akt, haben wir uns zerstört. Wie wurde das zustande gebracht? Ganz einfach. Wir hatten einen Präsidenten namens William McKinley. Der wurde umgebracht durch einen importierten Mörder. Und dann kam Teddy Roosevelt ran. Und seine Leute haben den Mörder beschützt. Teddy Roosevelts Leute haben den Mörder von McKinley beschützt. Und dann raten Sie mal, Roosevelt wurde Präsident. Dieser Typ beschützt die Leute, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten, McKinley, umgebracht hatten. Und dann wird dieser Typ Präsident. Und sein Onkel war der Chef vom britischen Geheimdienst während des Bürgerkrieges. Nicht gerade patriotische Neigung. Dann gab es noch einen Anhänger, Woodrow Wilson, mit Taft als Unterbrechung. Woodrow Wilson war aus dem guten alten Süden. Seine Familie war tatsächlich daran beteiligt, den Ku Klux Klan zu unterstützen. Nicht nur das, als er Präsident war, wurde vom Weißen Haus selbst, das vom Woodrow Wilson als Weißes Haus bezeichnet wurde, überhaupt erst. Dieser Mann hat den Ku Klux Klan wiederbelebt. Vom Weißen Haus aus. Und der Ku Klux Klan war größer als je zuvor. Und in meiner Jugend, in den 1920ern und 30ern, gab es große Mitgliederzahlen des Ku Klux Klans. Und hat einen großen Effekt darauf, was bis heute in einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten los ist. Was dann passierte, war, dass Teddy Roosevelt, ein stinkender Verräter, dann gab es Woodrow Wilson, ein Nazi-ähnlicher Verräter. Diese zwei haben das sogenannte Federal Reserve System geschaffen, den Federal Reserve Act, unter dem es jetzt ein monetaristisches System in den Vereinigten Staaten gab. Wir haben uns dadurch versklavt. Wir haben uns durch den Federal Reserve Act versklavt, ausgebeutet und bankrottiert wurden wir durch verfassungswidrige Aktionen, wie bis heute diesen 20 Billionen Dollar Schuldenhaufen, diesen fiktiven, verräterischen Schuldenhaufen für die Rettungspakete. Als Gegenteil zu dem, was ich damals 2007 vorschlug, wenn das, was ich damals vorgeschlagen hätte, umgesetzt worden wäre im Jahre 2007, wie viele einflussreiche Leute wie Gouverneure und andere wollten, wenn das gemacht worden wäre, wären wir heute nicht in diesem Schlamassel. Wir sind immer noch im Schlamassel, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und deswegen sind wir jetzt an einen Punkt angelangt, wo wir nationalen Bankrott anmelden müssen. Das ist keine Sache, für die man sich schämen muss. Ein Schwindler und zwei Präsidenten, George Bush und George Bush Jr. und jetzt Barack Obama, haben sich in einen Schwindel verwickeln lassen mit Gegnern der Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel dem britischen Imperium. Larry Summers hat dort mitgemacht, in seiner Rolle, das Glass-Steagall-Gesetz abzuschaffen. Wir wurden beschwindelt gegen die Absicht unserer Verfassung. Gesetze, die nach unserer Verfassung verfassungswidrig waren. Wir müssen die ganze Sache reorganisieren. Sehr einfach. Ich weiß, was zu tun ist. Kümmern Sie sich nicht um die legalen Einzelheiten. Geben Sie mir die Macht für eine kurze Zeit. Ich kann das sehr schnell regeln. Man beruft ein Treffen ein. Man beruft ein paar vernünftige Patrioten zusammen. Wir nehmen all dieses finanzielle Zeug, was da draußen herumschwirrt. Schuldenforderungen und so weiter. Dann bringen wir die Vereinigten Staaten in ein Bankrottverfahren, das sich auf früheren Referenzfällen basiert. Und dann nehmen wir das Glass-Steagall-Gesetz. Der Typ ist sowieso verrückt, der das abgeschafft hat, Larry Summers. Deswegen ignorieren wir, was er vorschlägt. Das heißt, trotz Larry Summers und seinem Verrat nehmen wir all diese Schuldenforderungen gegenüber der Vereinigten Staaten und legen die auf einen Tisch. Dann nehmen wir das Glass-Steagall-Modell und sagen, okay, hier ist eine Bank. Wir schauen uns die Geschäftsbanken an oder was mal Geschäftsbanken waren. Lassen Sie uns mal schauen, was sich in dieser Bank befindet. Ist dieses Wertpapier gültig nach Glass-Steagall-Standard? Ja, okay, kommt auf diesem Haufen. Ist es nicht? Okay, Mülltonne. Und so müssen wir das Fall für Fall durchgehen, genau wie das Roosevelt in einer viel milderen Zeit gemacht hatte. Aber er hat es getan. Wir wollen das Geschäftsbankensystem retten. Dort liegen die Ersparnisse der Leute, die legitimen Ersparnisse. Das ist der Kredit, der lokal gebraucht wird, um Unternehmen zu retten und Hypotheken aufrechtzuerhalten. Das wollen wir aufräumen. Wir wollen die Hypotheken reorganisieren und schnell aus dieser Situation herauskommen, wo wir vernünftige, funktionierende Banken haben. Private Banken in einem nationalen System. Und dann nehmen wir all diesen Schrott, all diese Anforderungen, Schuldenforderungen, die auf diesen fiktiven Müll aufbauen und sagen, Entschuldigung, Kollege, ihr habt euch verzockt. Ihr habt das Glücksspiel verloren und wir werden dich von diesem von diesem Zeug befreien. Jetzt gibt es dieses Müllpapier in Höhe von 20 Billionen Dollar. Was machen wir damit? Jetzt haben wir streichen die schlechten Schulden, dann können wir mal die ehrlichen Schulden machen. Dann gehen wir zu unseren Freunden in Russland. Wir gehen zu unseren Freunden in China, zu unseren Freunden in Indien, die da mitmachen werden, wenn die Russen und Chinesen dabei sind, und sagen dann, wir sind die großen Nationen der Welt. Wir haben viele Freunde in der Welt, das sind alles gute Nationen, aber die haben leider keine Macht. Wir haben Macht. Wir sind Nationen, die diese Macht repräsentieren. Und wir verpflichten uns, ein neues Weltfinanzsystem zu etablieren, ein Kreditsystem. Keine monetären Systeme. Geld zählt nicht. Wenn Sie Geld herbringen, dann wird es auf Gültigkeit überprüft. Wenn es nicht in ein Kreditsystem passt, dann wird es gekündigt. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht an die Wand kleistern wollen, aber tun Sie es irgendwo hin. Dann hat man diese vier Mächte, die andere Länder anziehen, die ja auch überleben wollen, und dann eine Übereinkunft treffen können, ein Abkommen, um ein neues Weltkreditsystem zu etablieren, das jetzige bankrotte Weltfinanzsystem komplett ersetzen muss. Und die einzige legitime Währung in der Welt werden diejenigen sein, die von Staaten autorisiert werden, als Kredit des Staates. Wir werden dann zusammenarbeiten, um die Weltwirtschaft wieder aufzubauen. Nehmen wir den Fall China als einen konkreten Fall. China wurde verführt, einen Fehler zu machen. Es war kein kompletter Fehler, aber man hat die Klausel nicht ganz beachtet am Ende des Vertrages. Denn China wurde dazu gebracht, zu niedrigen Löhnen das zu produzieren, was in Europa und in den USA gebraucht wurde. Das heißt, es kam dann zu einem Wachstum in China, solange dieses System vor sich herlief. Als aber der Absatzmarkt weltweit für China zusammenbrach, steckten die Chinesen fest, denn auf einmal war ihr Absatzmarkt weg. Chinas Einkommen brach als Folge dessen vollkommen zusammen. Der Kollaps der amerikanischen Autoindustrie war nicht gut für China, weil das Teil war des Zusammenbruchs des Absatzmarktes für China. Deswegen leidet China jetzt darunter. In Russland ist das ähnlich. In Indien ist es etwas anders, sehr anders. Was wir jetzt brauchen, was China braucht, ist langfristiger Kredit, um die interne Wirtschaft aufzubauen. Um im Grunde genommen das zu tun, was Franklin Roosevelt in den 30er Jahren tat. Sprich, nationale langfristige Staatskredite zu benehmen, um in fortschrittliche Projekte zu investieren. Runter von den Straßen auf die Schienen. Solche Sachen. Projekte, die die physische Produktivität pro Kopf und pro Quadratkilometer steigen lassen. All dies braucht bessere Energiequellen, mehr Energie, große Kapitalinvestitionen und Verbesserungen, sowie das Tennessee-Tal-Projekt von Roosevelt. Den Infrastruktursektor aufzubauen. Wir haben gar nicht mehr viele Industrien übrig in den Vereinigten Staaten. Sie wurden zerstört. Wie wurden die denn aufgebaut? Wir hatten zum Beispiel mal Leute, die in der Automobilindustrie arbeiteten. Diese wurde im Grunde genommen zugemacht in Amerika, bis auf den japanischen Teil. Wir haben diese Industrien verloren. Die Autoindustrie war aber nie eine Autoindustrie. Im Zweiten Weltkrieg sahen wir die Autoindustrie als eine Maschinenbauunternehmen. Wir haben da Flugzeuge produziert. Wir haben Staudämme produziert. Schleusen. Eisenbahnsysteme, alle möglichen Sachen mit den Fähigkeiten in dem Bereich der drei großen Seen. Dort waren die großen Industriekapazitäten. Und diese Schweine haben das alles zerstört. Die Standorte sind noch da. Die Leute leben noch dort. Wir haben sogar noch Leute, die Fähigkeiten haben, die Facharbeiter sind, aber die Autoindustrie ist nicht mehr da. Diese wurde zerstört. Also diese Kommunen können auch andere Sachen produzieren als Autos. Die können Eisenbahnen, Schienen auf großem Maßstab bauen, Energiesysteme aufbauen. Die können die Flusssysteme wiederherstellen, unsere Schleusen und Staudämme wieder aufbauen. Und all das würde Gutes schaffen. Wir müssen den Leuten keine Almosen geben, wir geben ihnen Arbeit. Wir geben ihnen Arbeit, um sie durch die Krise hindurchzuführen. Wir können ihnen natürlich Geld geben, wenn sie das brauchen. Aber wir geben ihnen zuallererst Arbeit. Arbeit, die Wert schafft für die Vereinigten Staaten. Nicht nur das Geld zu verschwenden. Und in diese Richtung müssen wir gehen. Aber wir sitzen tief im Schlamassel. Und das grundsätzliche Problem ist, wir haben einen Präsidenten, der zu nichts taugt. Und der hat das sehr klar, deutlich gemacht. Er tut den amerikanischen Leuten dasselbe an, was Adolf Hitler in Deutschland mit seiner Massenmordpolitik machte. Dieser Mann muss gezähmt werden. Wir müssen etwas tun. Wir müssen ihn in einen Käfig stecken, in einen politischen Käfig oder einen Weg finden, wie wir ihn rauswerfen. Es gibt viele Leute in dieser Administration, die nützlich und kompetent sind. Es ist also nicht die gesamte verdammte Regierung, sondern dieser Teil, dieses Erbe der Bushes. Damit muss umgegangen werden. Wir müssen diesen Mann unter Kontrolle bringen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen. Und wir werden die wählen, die am wenigsten für Ärger sorgt. Schön, ruhig. Hey Junge, komm mal mit. Schön, ruhig. So muss das gemacht werden. Unsere Regierung ist ein sehr großer Apparat. Es ist viel größer, als Sie denken. Es involviert viele Leute, die offiziell nicht mal in der Regierung sind, aber um die Exekutive herum mit dieser Exekutive zusammenarbeiten. Mit dem Kongress auch zusammenarbeiten, die einen lebendigen Apparat bilden. Und dieses Regierungssystem ist das Beste der Welt, wenn es funktioniert. Das Außenministerium ist nicht gerade in der schlimmsten Verfassung. Andere Ministerien sind auch nicht in der schlimmsten Verfassung. Wenn diesen Leuten die Möglichkeit gegeben wird, in einer normalen Art und Weise zu funktionieren, so wie unsere Exekutive eigentlich funktionieren sollte, und wenn wir uns dieses Problem vorknöpfen und ein paar einfache Maßnahmen vornehmen, dann können wir ziemlich bequem aus diesem Team rausnehmen. Stellen Sie sich einfach vor, Obama und sein Nazi-Trupp, und das sind Nazis. Ezekiel Emanuel ist ein Nazi. Er hat es so gesagt. Er hat es zugegeben. Er hat es detailliert beschrieben, was er da vorschlägt. Das ist eine Nazi-Operation. Wer wird umgebracht? Wer bekommt Gesundheitsfürsorge? Wer lebt? Wer stirbt? Das ist ein Nazi-System. Das ist dieselbe Sache, die von Hitler zu Beginn des Krieges eingeführt wurde. Und das wurde später zu dem, was wir heute Massenmord nennen. Wir sind auf dem Weg in den Massenmord, wenn wir diese Politik dieser Regierung nicht ändern. Und der Grund, warum sie so eine Reaktion von den Bürgern bekommen, eine Reaktion auf die zurückkehrenden gewählten Vertreter der Regierung, ist genau aus diesem Grund, weil diese Regierung die Menschheit verraten hat, nicht nur Gesetze, sondern die Menschheit, wenn die Massenmord betreiben wollen. Im Namen der Gesundheitsreform, das ist Hitlerzeug. Der Präsident oder irgendjemand, der sowas unterstützt, gehört in dieselbe Kategorie wie das Nazi-Zeug, was wir dann in den Nürnberger Prozessen verurteilt haben. Ezekiel Manuel ist genauso einer, der damals am Ende des Krieges bei den Nürnberger Prozessen vor Gericht stehen musste, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir haben diese Leute nach dem Krieg, nach dem Horror verurteilt. Diese Typen müssen wir vor erneuten Gräueltaten stoppen. Und Obama und sein Team ist seit der Einführung, der Einschwörung einer Horrorshow. Und damit muss jetzt umgegangen werden. Ja, die große Krise kommt technisch im Oktober, wenn das Haushaltsjahr zu Ende ist. Man kann dann nicht die ganzen Lügen mehr verstecken. Das wird aber nicht passieren, weil das Leiden, das durch diesen Zusammenbruch geschaffen wird, betrifft schon Millionen von Bürgern jetzt. Bürger, die von jeder Art von Versorgung und Sozialhilfe abgeschnitten sind. Systeme brechen zusammen. Leute werden verhungern, wenn wir das hier nicht ändern. Diese Leute werden nicht bis Oktober warten. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie wir damit umgehen können. Wir können das friedlich machen oder wir können Chaos haben mit Blut in den Straßen, die die Gefahr einer neuen Diktatur in sich bergen würde. Wir müssen mit diesem Problem also jetzt umgehen. Wir müssen Obama unter elterliche Aufsicht stellen. Aufsicht von Erwachsenen, und zwar jetzt. Wir müssen diesen ganzen Trupp um ihn herum, besonders diese Brüder Emmanuel, Orzag, diesen verrückten Larry Summers und diesen Trottel im Federal Reserve System schnappen und rauswerfen. Einfach davonjagen. Hau ab. Haut ab. Dann haben wir kein Problem mehr. Der Präsident wird unter Aufsicht von Erwachsenen stehen. Und dann werden die normalen Institutionen der Regierung in normaler Art und Weise funktionieren. Denn der Kongress wird in Angst und Schrecken versetzt werden, wenn sie dann zu ihren Kreisen zurückgehen und von den Bürgern empfangen werden. Wir müssen herausfinden, was sind unsere Optionen, und wir müssen aufhören zu kuschen. Die können dich doch gar nicht bedrohen. Die wollen dich umbringen, die wollen dich foltern. Wenn sie mitmachen, dann werden sie dich umbringen und foltern. Was hat man denn zu verlieren? Wenn man zu jung ist, wird man von dieser Regierung umgebracht. Wenn man zu alt ist, wird man umgebracht. Wenn man alt ist, wird man umgebracht. Das ist unmöglich. Diese Nazi-ähnliche Regierung muss aufgeräumt werden. Da braucht es eine Mobilisierung von Bürgern und ehrlichen Politikern, die entscheiden, dass sie mit Obama nicht zusammenarbeiten werden, keinen Kompromiss eingehen werden. Sie müssen ihm sagen, Obama, du arbeitest für uns und niemanden anders. Um jetzt auf einige der technischen Fragen zu beantworten, wollte ich auf die Dreifachkurve eingehen, die ich als pädagogische Übung, als pädagogisches Mittel seit etwa 1996 benutze. Wenn wir das jetzt mal zeigen können. Das wird jetzt mehrmals abgespielt. Ich werde es erklären. Es erklärt sich selbst. Das Rote sind die Finanzaggregate, das Grüne die monetären Aggregate und die Blaue ist das wirtschaftliche Output. Diese Kurven sind alle pro Kopf gemessen. Die produktive Beschäftigung im landwirtschaftlichen und industriellen Bereich ist in dieser ganzen Zeit pro Kopf gesunken. Und der Prozentsatz des gesamten Durchsatzes der Produktion der Wirtschaft, Güter und anderweitig, ist auch gesunken. Wir bauen einen monetären Schuldenberg auf, während die physische Aktivität, die Realwirtschaft, zusammenbricht. Sie können das daran messen, wie viele Bauernhöfe gibt es noch, wie viele Fabriken gibt es noch, wie sieht es mit dem technologischen Fortschritt aus, was ist der Effekt des Verlustes der Autoindustrie auf die Wirtschaft, auf die Realwirtschaft. Zur selben Zeit haben wir seit etwa 1966 explodierende monetäre Schuldenforderungen. Genauso auch die Finanzaggregate. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo Sie jetzt sehen, die rote Kurve, die Finanzaggregate, die sinken mittlerweile. Das ist jetzt in der letzten Zeit erst passiert. Das ist der Beginn der Zusammenbruchskrise. Das ist die Situation, nicht das, was Sie in den Zeitungen lesen. Das habe ich auch 2007 gesagt. Entweder werden wir dieses Problem lösen, oder wir werden es als Nation nicht schaffen. Hier kommen wir zu einem weiteren großen Problem. Seit den Peloponnesischen Kriegen ist die europäische Zivilisation von monetaristischen Systemen beherrscht worden, sprich von Geld beherrscht worden, von Mächten, die zum großen Teil Privatinteressen waren. Privatinteressen, die das Geld kontrolliert hatten. Es gab zum Beispiel diesen Kult von Delphi. Dieser Delphi-Kult war ein Instrument des Monetarismus und wurde bedeutend in dieser Rolle, nachdem die Perser scheiterten, den Mittelmeerraum zu übernehmen. Das war dann die Orchestrierung des Peloponnesischen Krieges. Und in dieser Zeit, als das römische Imperium auf das byzantische Imperium überging und dann Byzanz unterging und dann Venedig als Finanzzentrum erwuchs, in all dieser Zeit wurde Europa immer von einem Imperium beherrscht. Jetzt heißt es das britische Imperium. Es ist aber nicht britisch. Wenn man sieht, wie dumm die Briten sind, dann weiß man, dass es nicht der Fall sein kann. Die haben schlechte Ernährung, wahrscheinlich ein furchtbares Sexleben, also das sieht mich jetzt weniger. Es geht nicht um die britische Bevölkerung, nicht die Bürger. Es geht um das System, das monetäre System. Diese Idioten reden immer wieder von einem Imperium, einer Nation, weil sie eine Nation über die andere herrscht. So funktioniert das aber nicht. So hat es noch nie funktioniert. Und Leute, die Geschichte nicht kennen und Wissenschaft nicht kennen, verstehen das nicht und machen diesen Fehler. Ein Imperium, alle Imperien, besonders die, die seit den Peloponnesischen Kriegen existierten, basierten immer auf monetären Systemen, auf internationalen Systemen. Das römische Imperium war ein internationales System.
Of Rome, of the Mediterranean by Rome.
es war nicht die Beherrschung des Mittelmeerraums durch Rom, sondern das römische Imperium wurde ja auf der Insel Capri geschaffen von Vertretern von drei Imperien, der Nahe Osten, Rom und Ägypten. Und seit dem Tod von Alexander dem Großen wurde diese Region in drei Hauptmächte unterteilt. Die haben also verschiedene nationale Gruppen beherrscht und haben dann auch untereinander ihre Kämpfe ausgetragen. Man hatte religiöse Verwerfungen. Als dann der Erbe von Julius Caesar mit einem religiösen Kult auf Capri sich traf, kam es zu einem Abkommen, um Mark Antony und Kleopatra loszuwerden. Das war eine blutige Angelegenheit. Und ein Imperium wurde geschaffen durch ein Abkommen zwischen den oligarchischen Interessen dieser drei Regionen. Das nannte man das römische Imperium. Die Übereinkunft war einfach, die Hauptstadt in Rom zu haben. Aber es ging nie, wenn man sich die Geschichte anschaut, nie um die italienische Bevölkerung. Es ging um ein Imperium. Das Imperium, was ein Imperium, das Gesetz, was ein Imperium definiert, ist, über Nationen zu herrschen. Das Imperium herrscht über Nationen. Es ist kein Imperium von Nationen, sondern das Imperium ist eine internationale Agentur über den Nationen, das irgendwo eine Hauptstadt hat. Und diese Hauptstadt ändert sich. Und seit dem Niedergang des byzantischen Imperiums und dem Aufstieg von Venedig waren alle Imperien in Europa im Finanzzentrum von Venedig saßen. Das ist eigentlich die Hauptstadt. Und heute ist es London. Als eine Übereinkunft. So wie damals Rom die Übereinkunft war. Das ist also der Feind, mit dem wir es zu tun haben. Der Gegner ist Geld. Sehen Sie sich an, wo wir jetzt sind. Als ich diesen Vorschlag machte, 2007. Ich schlug damals vor, eine Reform zu unternehmen, die sich auf die Verfassung der Vereinigten Staaten basierte. Das hätte funktioniert. Jeder, der irgendwie Grips hatte, hat verstanden, dass das funktioniert hätte. Wir wären heute nicht in dem Schlamassel, in dem wir sind. Aber wer zum Geier hat denn diese andere Idee sich ausgedacht, die Vereinigten Staaten zu verschulden für Forderungen, die sie gar nicht schuldete, um London auszuzahlen, um das internationale Finanzsystem auszuzahlen, auf dem Rücken der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten wurden damit ausgebeutet. Die Schatzkammer wurde ausgebeutet für internationales Finanzkartell. Was ist denn mit dieser Rettungspolitik? Wen haben wir denn hier gerettet? Haben wir unsere Industrien gerettet? Haben wir die Automobilindustrie gerettet oder in ähnlicher Weise umgewandelt? Haben wir den amerikanischen Bauern gerettet? Haben wir die Infrastruktur gerettet? In den Städten und Gemeinden der Vereinigten Staaten? Wen haben wir denn gerettet? Wir haben die Banker in London gerettet und deren internationale Vereinigung. Wir schulden denen gar nichts. Wir brauchen nur eine Regierung, die das sagt. Das ist unsere Nation. Und das Bankrottgesetz unseres Landes ist unsere Autorität. Wenn ich Präsident wäre, würde ich das Ding hier und jetzt beenden. Ich bin mir sicher, dass ich die Unterstützung des Großteils der amerikanischen Bevölkerung sehr schnell hinter mich bringen kann. Einfach nur, indem ich das klar mache. Das ganze Ding kommt in ein Bankrottverfahren. Wir werden euch umbringen. Ihr dürft weiterleben. Wir werden euch nicht umbringen, wie das Obama vorhat. Wir werden euch nicht von der Gesundheitsversorgung abschneiden. Wir werden euch nicht dazu bringen, euch umzubringen. Sie werden leben. Sie werden Arbeit bekommen. Wir werden die Wirtschaft wieder aufbauen. Wir werden diese Filzschulden streichen. Nur um welche Verräter, krumme Geschäfte haben uns in diese Schulden hineingebracht. Wir brauchen Macht. Woher bekommen wir diese Macht? Wir werden uns mit Russland verständigen. Russland braucht dringend ein Kreditsystem, um seine Probleme zu lösen. Aber Russland kann einige Dinge für uns tun. Es hat große Vorräte an Rohstoffen, die für die Entwicklung von anderen Nationen notwendig sind. Die Russen sind sehr gut darin, da sie auf einem Territorium sitzen, was große Vorräte an Rohstoffen hat. In einer Situation, wo China und andere Länder sehr wenig Rohstoffe haben. Deswegen brauchen wir Russland, um seine Wissenschaftsmacht aufzubauen, die dann für Europa, Russland selbst und China notwendig ist. Japans Existenz basiert auf der Zusammenarbeit mit Russland. China braucht Zusammenarbeit mit uns und Russland. Wir müssen mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Zum Beispiel, was ist denn mit den Schulden, die wir den Chinesen schulden? Das Geld, das wir den Chinesen schulden. Was passiert denn mit der Welt, wenn die ungezahlten Schulden Amerikas und China nicht bezahlt werden? Dann bricht China zusammen. Indien wird unter diesen Bedingungen zerstört, nicht durch eine Wirtschaftskrise, sondern durch die Bedingungen des Chaos, durch das Verbreiten der Situation in Afghanistan und anderen Regionen. Was wir also einfach tun werden, ist, wir werden diese großen vier Mächte nehmen als einen Dreh- und Angelpunkt. Und dann wird sich sofort Japan und Südkorea und andere Länder anschließen. Aber wir müssen zuerst diese vier Länder zusammenbringen. Dann werden wir ein neues internationales System schaffen. Ein Kreditsystem, das mit dem Kreditsystem, was in die US-Bundesverfassung eingebaut ist, übereinstimmt. Jede Art von Monetarismus wird gestrichen. Nur ehrbare Schulden werden bedient. Ehrbare Schulden, die in ein Kreditsystem eingebaut werden können. Ein Kreditsystem, das dem gemeinsamen Interesse aller Nationen dient. In einem System fester Wechselkurse. Dann brauchen wir Kredite von etwa 1-2% Zinsen. Und diese Kredite basieren sich auf dem Kreditsystem und die werden dann in besonders fortschrittlichen Projekten eingesetzt, um Technologie voranzutreiben. Lassen Sie mich mal kurz das Thema wechseln. Was macht man denn, wenn man eine Gesellschaft entwickeln will? Baut man von unten nach oben? Das machen vielleicht die Tiere, die Biber zum Beispiel. Ich bin aber kein Biber. Ich bin nicht so gut in diesem Unterwasser-Sachen. Es ist mir kalt. Wie auch immer, was wir tun werden, wir werden ein Raumfahrtprogramm unternehmen. Warum? Wenn man etwas erreichen will, muss man sich selbst mobilisieren. Man muss sich selbst mobilisieren, auf eine höhere Ebene als die jetzige zu gehen. Über die jetzige Vorstellung hinaus. Erinnern Sie sich, Fortschritt ist etwas, was für die Zukunft baut. Für die Zukunft bauen heißt aber, man muss die Zukunft definieren. Man muss das Ziel definieren. Wenn man die Zukunft baut, aufbauen will, absichern will, da redet man über Generationen. Da redet man über 50 Jahre in der Zukunft. Wo wollen wir also in 50 Jahren sein? In Bezug auf Technologie, in Bezug auf die Bedingungen der Menschen, die hier leben. Es ist eine sehr kurze Zeit, 50 Jahre. Also Leute leben so lang, selbst heute. Wenn Sie mich fragen, sind wir in 50 Jahren auf dem Mars. Wir werden unsere Situation heute daran definieren, an dem Ziel, dass wir in 50 Jahren auf dem Mars sein wollen. Zum Beispiel Technologie. Man kann keinen Müll auf dem Mars schicken. Man kann Roboter dahin schicken. Wenn man 200 Tage lang, darüber reden wir, über so eine Zeitperiode, 200 Tage lang auf den Mars schicken will, in einem Gravitationsfeld, das sich null annähert, glauben Sie, dass man dann lebendige Leute hinten bei rausbekommt? Man braucht also ein Schwerkraft- und Magnetfeld, künstlich geschaffen. Wenn man eine Person in einem Raumschiff hat, einem Space Shuttle, und man versucht, diese Person von einem Planeten auf einen anderen Planeten zu bringen, braucht man ein Magnetfeld und man braucht ein Schwerkraftfeld. Dann befinden wir uns in dem Zustand, den Einstein als Relativität bezeichnete. Wenn man in einem Raumschiff sich befindet, dann ist man in relativistischen Umständen. Konstante Beschleunigung, konstantes Abbremsen. Das wird nicht alles lösen, aber das zeigt uns die Richtung, in der wir gehen müssen, wenn wir die Probleme lösen wollen. Es gab Leute, die noch bis in die 80er Jahre hinein in diese Richtung dachten, wie ich zum Beispiel heute noch. Jetzt gibt es eine neue, jüngere Generation, die so gut wie kein Wissen darüber hat. Und trotz dessen sind diese jungen Leute, die jetzt 30, 40 Jahre alt sind, das werden die Leute sein müssen, die das entscheiden werden. Das ist die Generation, die diese Entscheidungen treffen werden. Wir als Nation und mit anderen Nationen zusammen müssen uns ein Ziel setzen, dass wir diese Mission in 50 Jahren erreichen werden. Wir wollen die Technologie aufbauen, die uns dorthin bringen werden, und wir werden die Technologie erfinden müssen, die wir brauchen, wenn wir dort ankommen. Unsere Aufgabe ist es also, Herausforderungen wie diese anzunehmen. Da haben wir es mit einem Problem zu tun. Umweltschutz. Eine Form des Wahnsinns. Ein Mordprogramm. Wenn man nicht Technologie entwickelt, kann man die Bevölkerung nicht aufrechterhalten. Wenn man die Bevölkerung nicht aufrechterhalten kann, dann bringt man sie doch um, oder? Das heißt, man muss immer auf weitere, höhere technologische Ebenen kommen, um zu überleben. Wie wir das messen, diesen Fortschritt, ist durch Energieflussdichte. Das heißt, man schaut sich an, wie viele Kalorien man durch einen Quadratzentimeter durchschickt. Wir haben die natürlichen Rohstoffe der Erde nicht per se aufgebraucht, wir haben die Konzentration verringert, dieser Rohstoffe. Aber schauen Sie sich doch die Ozeane an. Der größte Vorrat an Rohstoffen für die Menschheit ist in den Ozeanen. Es ist aber derzeit nicht gerade wirtschaftlich, die Rohstoffe dort herauszuziehen. Das heißt, wir müssen Arten und Weisen entwickeln, wie wir diese Sachen dort herausbekommen. Das heißt, wir müssen die Produktivität erhöhen. Wir müssen vorwärts schreiten. Wir müssen Technologien überdenken, Zukunftstechnologien entwickeln, Bevölkerung entwickeln, die das entdecken werden. In den alten Zeiten gab es Großväter, die seinem Enkel etwas gezeigt hat, woran er teilgenommen hatte und ihm sagte, ich habe das gebaut für dich. Dieser Sinn für Unsterblichkeit, nämlich der Sinn für Moral im Menschen, den es beim Tier nicht gibt, ist typisch für den Menschen. Was bekommt man denn vom Leben? Was hat man denn vom Leben? Leben Sie für das, was in Ihren Kindern und Nachfahren verkörpert wird? Nehmen Sie an etwas teil, woran die nächsten Generationen sich erfreuen können? Haben Sie an der Teilhabe der Zukunft, haben Sie daran gearbeitet? Haben Sie sich das verdient, indem Sie die Zukunft mitgeschaffen haben? So waren wir mal. So haben wir mal über uns nachgedacht. Wir haben über unseren Beitrag an unsere Enkel nachgedacht und haben uns daran erfreut, das Leben für die besser zu machen, dass sie mal ein besseres Leben haben werden als wir. Und wenn wir Generationen zurückblicken in unserem Land und uns Leute ansehen, die fähig waren, so zu denken, stoßen wir auf die großen Fortschritte der Menschheit. Und das größte Problem des jetzigen Präsidenten ist, er hat keine Moral. Er hat keine Verpflichtung den Menschen gegenüber. Er hat keine Verpflichtung der Zukunft der Menschheit gegenüber. Alle großartigen Menschen, wie zum Beispiel Leute im Krieg, waren willens, bereit, ihr Leben zu geben, wenn sie dachten, dass das notwendig wäre. Sie haben nicht darüber nachgedacht, etwas zu verlieren. Natürlich, man verliert das Leben. Aber in moralischer Art und Weise haben sie nichts verloren. Nur weil sie ihr Leben geopfert haben. Weil sie haben ihr Leben geopfert, damit die nächsten Generationen weitergehen können. Viele Menschen haben sehr viel geopfert in ihrem eigenen Leben, um den zukünftigen Generationen etwas Besseres zu ermöglichen. Und sie haben sich daran erfreut, weil sie das Ergebnis gesehen haben, als sie dann alt waren. Und dann konnten sie an ihre eigenen Vorfahren denken und haben dann stolz zu ihnen aufgesehen, weil sie erkannt haben, was sie ihnen gegeben hatten. Man schaut sich also seine Vorfahren wie die Nachfahren an. Dieser Sinn für Unsterblichkeit, trotz dessen, dass wir im Fleische sterben, dass wir im Geiste unsterblich sein müssen. Der Geist muss unsere Pflicht bestimmen, nicht das Fleisch. Man behält das Fleisch, damit der Geist funktionieren kann. Wir organisieren die Gesellschaft aufgrund großartiger Prinzipien, die in diese Richtung gehen. Jetzt haben wir einen Scherbenhaufen. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird dieses Land im Chaos versinken. Es könnte in einer blutigen Diktatur enden. Wir könnten in ein neues Mittelalter stürzen. Bösartige Dinge könnten uns passieren, die wir verdient hätten. Aber wir müssen diesen Präsident gerade rücken. Wir müssen jeden feuern, der mit dieser Politik des Präsidenten und gerade der Gesundheitspolitik zu tun hat. Jede Art dieser Politik muss davongejagt werden. Diese bösartige Politik muss weg. Diese Regierungsmitglieder, die es zunehmend gibt, würden dann dort mitmachen. Ich werde diesen Leuten helfen. Danke, Lynn. Bevor wir zu den Fragen kommen, wollte ich einige Dinge anmerken. Zum einen ist es sicher so, dass seit unserer letzten Internetkonferenz wir einen großen Sieg errungen haben. Ich denke, dass zumindest jedem hier in Washington, D.C., aber auch bundesweit es den Leuten klar ist, dass es keinen Widerstand gegen diese Nazi-Gesundheitsreform gegeben hätte, wenn es nicht Lin und seinen Widerstand gegeben hätte, wenn er nicht eingeleitet hätte. Darauf können wir also jetzt hinweisen, auf diesen Sieg. Aber zur selben Zeit haben wir im Juli einen großen Verlust erlitten. Und ich möchte das hier noch einmal sagen vor einem internationalen Publikum. Ich denke, dass die meisten Leute wissen, dass wir eine sehr wichtige Person verloren haben. Susan Schlenger ist von uns gegangen. Es war ein verheerender Verlust für die, die sie kannten. Und zwar ein verheerender Verlust für die ganze Bewegung. Sie ist unersetzlich. Besonders für Leute, die Susan kennen und ihren Ehemann Harley kennen, der ja mein Gegenpart ist an der Westküste, als Sprecher für Herrn LaRouche an der Westküste. Ich war ja mal Dichter, trotz dessen konnte ich nichts sagen, was irgendwie diesen Verlust beschreiben könnte. Letzte Woche hatten wir eine Feier von Susans Leben. Da hat Lin das Problem gelöst. Er sagte, dass irgendwo 60 Lichtjahre von hier Susan Schlenger gerade erst mal geboren wurde.
Es
war wissenschaftlich, philosophisch und emotional die beste Art und Weise, an diese schwierige Frage heranzugehen. Und es gibt uns einen Grund für Optimismus und etwas, wo wir vorwärts blicken können.
Want to acknowledge some of the audiences that are gathered around the world.
Ich möchte den versammelten Audienzen in der ganzen Welt, wie zum Beispiel in Mexiko. Ich möchte kurz mitteilen, dass wir verschiedene Gruppen haben in der ganzen Welt, die diese Konferenz verfolgen. Es gibt 3 Städte in Mexiko, zum Beispiel der Hafenstadt Guayamas, Mexico City. Wir haben außerdem Gruppen in Argentinien. In Buenos Aires gibt es eine Kaderschule unserer Jugendbewegung, die dieses Internetforum auch verfolgen. Es gibt auch LaRouche-Unterstützer aus dem Süden, die die ganze Woche schon darauf hingearbeitet haben, Gruppen zu organisieren, die dieses Forum mitverfolgen. Dann haben wir auch Gruppen in Bolivien, wo Studenten an verschiedenen Universitäten organisiert wurden, diese Konferenz mitzuschauen, und zwar am höheren Technologischen Institut in Ecuador gibt es auch eine Schule, die dies verfolgen. Und zum ersten Mal haben wir auch eine Gruppe in Haiti.
There are many other audiences that are gathered.
Es gibt es gibt noch sehr viel mehr Publikum, die uns hier zuschauen. Und ich weiß, dass sie uns vergeben werden, dass wir sie nicht alle nennen können. Aber jetzt zu den Fragen, die uns erreicht haben. Es ist bei diesen Veranstaltungen wie immer so, dass wir eine große Anzahl von institutionellen Fragen haben, denen ich zunächst den Vorrang geben werde. Wir werden trotz dessen einige Fragen aus dem Publikum nehmen, wenn Sie gute Fragen stellen. Sie können Ihre Fragen auf die Karteikarten, die hier verteilt werden, schreiben. Sie können sich identifizieren, sollten Ihren Namen nennen und Ihre Institution, die Sie vertreten. Deuten Sie an, ob Sie selber die Frage stellen wollen oder ob ich sie für Sie stellen soll. Dann müssen Sie sie niederschreiben.
Now I'm going to start with a couple of international questions.
Ich werde mit ein paar internationalen Fragen anfangen, bevor ich zu den amerikanischen Institutionen komme. Die erste Frage ist aus Russland und eine Frage von einem russischen Diplomaten, der hier in den Vereinigten Staaten ansässig ist. Um ein Vorwort dieser Frage zu geben, diese Frage ist ein Ergebnis von Blog-Diskussionen im Internet, die in Russland als Reaktion auf LaRouches Warnung vor einem neuen dunklen Zeitalter zustande gekommen sind. Diese Online-Debatte war eine der Top 10 Blog-Diskussionen am 30. Juli. Es hat also dort das Internet total dominiert. Die Frage, die aus diesem Prozess sich herausstellte, war die folgende. Werter Herr LaRouche, in Ihren Reden sagen Sie, dass der britische Imperialismus der größte Block ist, das größte Hindernis, Ihren Vorschlag eines Kreditsystems international umzusetzen. Wir denken, dass es eine wunderbare Idee ist. Die Frage ist jetzt, auf welcher Seite der Barrikaden steht Washington D.C.? Denken Sie nicht, dass es ein Fehler wäre, dass die Vereinigten Staaten ein Alliierter dieser schwierigen Lösung sind? Wie könnte ein Veto von Seiten der Amerikaner überkommen werden? Besonders, da Sie ja sagen, dass es ohne die Vereinigten Staaten nicht gehen wird.
Die Antwort dazu liegt in der wahren Geschichte. Wenn die Vereinigten Staaten nicht ihre derzeitige Politik ändert, dann wird es einfach keine Zivilisation und auch keine Vereinigten Staaten mehr geben. Man muss die wirkliche Tiefe des Problems begreifen lernen. Ein Großteil der Weltwirtschaft, trotz der Tatsache, dass die USA in ihrer Produktivkraft abgestürzt sind, seit etwa der Mitte der 1960er Jahre, vor allen Dingen auch am Ende der 1960er Jahre, trotz dieser Verringerung, die seit 1989 sich sehr verstärkt hat, sind die Vereinigten Staaten nach wie vor, direkt oder indirekt, die größte Quelle für Kredit der Weltwirtschaft. Man sieht es an dem Effekt, wenn man beispielsweise den US-Dollar einfach so hinwegwerfen würde in die Mülltonne, dann würden andere Länder, die Ansprüche haben gegenüber dem US-Dollar, diesen Dollar hätte dann plötzlich keinen Wert mehr. Und die meisten Länder hängen eben von diesem Wert und der Stabilität des US-Dollars ab. Kürzlich wollten einige Länder von diesem Dollar abrücken, zum Beispiel China. Wenn der Wert des Dollars zusammenstürzen würde, was würde mit der Wirtschaft Chinas passieren? Und wenn China zusammenbricht, was würde dann in der ganzen Welt passieren? Wie viele Leute, wie viele Länder in Europa hängen direkt von China ab? Das Problem ist, dass wir keine Wahl haben, ob wir es tun oder nicht. Meiner Ansicht nach wird die jetzige US-Regierung, die Obama-Politik, nicht überleben. Wir reden über eine allgemeine kettenreaktionsartige Kollaps, Zusammensturz des Weltfinanzsystems bis etwa Oktober. Ein Zusammenbruch, der auf zweifache Art und Weise auch schon im August oder Anfang September passieren kann. Jeder, der heute in hohen Amtspositionen ist, weiß, dass das System zusammenbrechen wird, oder er ist klinisch wahnsinnig. Man muss diese Leute dann in Institutionen einweisen, in denen man sich um sie kümmert. Wir reden also nicht von der Zukunft, sondern wir reden davon, dass die Obama-Regierung jetzt zusammenbricht in seiner Autorität. Und die Rate des Zusammensturzes wird sich weiter beschleunigen. Wenn die Menschen in den verschiedenen Städten und Distrikten ihren Repräsentanten im Wahlbezirk wieder zurück erwarten, dann werden sie wahrscheinlich einige von denen aufknüpfen. Und an dem Punkt kann man sehen, dass Obamas Umfragewerte zweistellig ins Negative gegangen sind, genau deswegen. Es wurde eine Politik des Völkermordes sogar unterstützt im Kongress. In diesen Komitees machen sie es ja. Diese Mitglieder des Kongresses stimmen über Völkermord ab, verstellen sich und tun so, als wenn sie es nicht täten. Aber wenn sie zurückfahren in ihre Heimatdistrikte, dann werden sie sich vor ihren Wählern verstecken müssen und werden sich zurückziehen müssen in Staaten, in denen sie nicht erkannt werden. Und dann sagen sie, ja, ein Klempner in Rente. Die Sache ist also, dass das sehr kurzfristig ist. Denken Sie nicht akademisch über die Sache nach. Wir befinden uns in einem Klima des Liberalismus, das wirklich eine Krankheit ist. Diese Leute glauben nicht an Wahrheit, sondern sie sagen ja, aber, als wenn diese beiden Geister miteinander zusammenhängen, ja und aber. Es sind dumme Köpfe. Aber Politiker hängen eben an diesem Strom der Gerüchteküche. Ja, wir wissen, wie man damit durchkommt. Wir wissen, was zu tun ist. Und es ist wirklich ekelhaft. Das sind so kumpelhaftes Betragen. Ein kumpelhaftes Betragen mit Leuten, die die Politik von Adolf Hitler befürworten, das ist nicht wirklich förderlich. Das ist die Situation kurzfristig gesehen. Ich möchte noch etwas anderes hinzubringen, noch etwas Fundamentaleres. Die meisten Menschen haben kein Verständnis von wahrer Politik und wirklicher Geschichte. Aber diese beiden Dinge sind sehr miteinander verwandt. Die Geschichte, so wie sie Shelley definiert hat, als Kultur im Allgemeinen und wie sie Leibniz in den 1690ern definiert hat, als physikalische Wissenschaft, basiert auf einem Prinzip, das er Dynamis nannte. Es ist ein kulturelles Prinzip. Wenn jeder von Ihnen der aus verschiedenen Nationen stammt, sich in ihrem kulturellen Kontext sehen, dann werden Sie sehen, dass sehr selten im Geschichtsverlauf irgendeiner Nation das Individuum im Urteilsvermögen seiner selbst handelt, sondern er versucht sich anzupassen an einen Standard von Kultur, an einen dynamischen Kulturstandard, in den sie hineinpassen. Ja, ich glaube das. Ja, natürlich stimme ich zu. Ja, natürlich. Mit anderen Worten, die meisten Leute denken nicht offen und ehrlich. Sie denken daran, mitzumachen, um mit dabei zu sein, um über die Runden zu kommen. Und das ist das offizielle Motto des US-Kongresses. Mitmachen, um über die Runden zu kommen. Das ist ihre Moralität. Die Art, wie man sich in Washington verhält. Und wenn einige davon überhaupt noch Verständnis und Gehirn haben, dann wissen sie doch, dass die Menschen davon erzürnt sind. Dann ist das, was sie in Washington glauben, wird sie in ihren Wahlbezirken wirklich also umbringen. Worauf sie ihre Handlungen also fußen, ist öffentliche Meinung, pubertäre öffentliche Meinung. Das bedeutet also, es sind nicht unabhängige Denker, auch wenn sie sich so nennen. Sie sind unabhängig vom Denken, vom Denkprozess. Aber grundlegend denken die Leute über Kultur nach, indem sie sagen, wir denken, wir sagen. Und wenn man das hört, dann weiß man schon, dass sie gar nicht nachdenken, sondern dass sie sagen, ich bin Mitglied eines bestimmten Clubs, einer bestimmten Denkweise. Ich, auf die Frage, woran Sie denn glauben, sagen Sie, ich bin einer bestimmten Kirche beigetreten. Ich weiß nicht mehr, wo sie steht, aber naja. Nur eine geringe Minderheit von unabhängigen Denkern existieren wirklich in irgendeiner Gesellschaft heutzutage. Sie sind sehr selten. Die Leute, Menschen leben in einem dynamischen System, wo die Beziehungen determinieren, wie der Einzelne sich verhält, nicht umgekehrt. Es ist nicht die einzelne Meinung, die öffentliche Meinung beeinflusst, sondern die öffentliche Meinung, die Meinung des Einzelnen beeinflussen. So wie Geschmack oder Sex. Also, das ist genau das, worauf Shelley hinweist in dem Schlussparagraphen seiner Schrift Die Verteidigung der Poesie. Und er beschreibt es dort, indem er sagt, dass viele Leute, Zeitgenossen von ihm, sich identifizieren mit dem kulturellen Schritt nach oben. Und die Menschen seien gut, nicht weil sie an sich gut sein, sondern weil die Kultur oder der kulturelle Einfluss in ihrem Umfeld sie dazu brachten, positiv zu reagieren auf gute Dinge, Dinge mit gutem Wert. Auf der anderen Seite jedoch, als sich das Blatt wendete, unter dem Einfluss der napoleonischen Kriege, dann ist damals die europäische Kultur, die ja zusammenfiel, mit der amerikanischen Revolution, plötzlich drehte sie sich um. Sie verschob sich in die gegenteilige Richtung und ermöglichte den Horror der französischen Revolution. Man findet also diese großen kulturellen Wellen in der Geschichte, mit denen sich alle großen klassischen Dramen beschäftigen. Also bitte, betonen Sie nicht zu sehr individuelle, unabhängige Meinung. Denn die meisten Leute, die das von sich behaupten, haben keinen Respekt, verdienen nicht meinen Respekt, denn sie haben das nicht. Wir sind jetzt in einer Zeitperiode, in der die Mitglieder des Kongresses sich im Allgemeinen wie Idioten verhandeln. außer vielleicht einige Republikaner, die so opportun sind, dass sie nicht als Demokraten aufgeknüpft werden wollen. Man hat also diese Stimmungen, die Stimmungswechsel, und Leute sagen, dass das individuelle Denker seien. Das stimmt aber nicht, sondern das ist Gruppendenken. Die Bevölkerung da draußen sind wütend über die Verräter in Washington. In Washington werden die Repräsentanten kontrolliert von dem sozialen Umfeld in Washington durch Gruppendenken oder Grabschdenken. Wenn sie dann nach Hause fahren, sind sie plötzlich in einer anderen Umgebung und ihre Wähler wollen sie umbringen. Das ist die Realität einer Revolution und die Realität des Krieges. Das ist die Realität von großer Politik. Individuelle Meinung ist einfach überbewertet in der Geschichte. Menschen verändern sich, so wie Petrus ja auch. Aber so passiert das. Wir sind in einer Periode, in der das existierende Weltsystem, was gestern noch unumstößlich galt, ist nicht mehr unumstößlich. Wenn man sich anschaut, dass über ein Drittel der amerikanischen Haushalte mit dem Tod bedroht sind, als Folge der Wirtschaftspolitik und der Gesundheitspolitik, ganz geschweige, wie viele Tage länger, glauben Sie, wird die Regierung im Amt bleiben? Wir bewegen uns auf diesen Augenblick zu, jetzt im Spätsommer und Herbst, wo es den größten Aufstand geben wird in der uns bekannten Geschichte in der einen oder anderen Art und Weise. Entweder wir verändern uns und kommen aus diesem Schlamassel heraus, oder sie werden das größte jemals aufgezeichnete, dunkle, finstere Zeitalter erleben. Möglicherweise treten jetzt einige Menschen vor und einige führende Personen in Russland, China, Indien und anderen kleineren Ländern. Ich denke, dass einige die gemeinsame Verachtung, die sie hegen für den Präsidenten der Vereinigten Staaten, wird sie dazu bringen, die ganze Lage ernsthaft zu überdenken. Und ich fühle mich verpflichtet gegenüber dem, was jetzt nötig ist, zu tun. Denn wenn das, was ich vorhabe, nicht funktionieren wird, dann fragen Sie nicht nach dem Resultat. Die nächste Frage ist von einem hohen russischen Diplomaten, der hier in den Vereinigten Staaten stationiert ist. Und er sagt, ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich diese Frage öffentlich oder privat stellen soll. Ich hatte auch Diskussionen mit meinen Kollegen und habe mich entschlossen, sie öffentlich zu stellen. Die Amtseinführung dieser neuen Regierung hat zunächst für sehr viel Optimismus gesorgt, aber seit dem ersten Reise des Präsidenten, vor allem die nach London, bekommen wir gemischte Signale und wir hätten gern Ihren Kommentar dazu. Auf der einen Seite arbeitet unsere Regierung mit ihrer Außenministerin, die wir sehr schätzen. Die Gespräche zwischen uns waren sehr produktiv, nicht nur zwischen unseren Nationen, sondern auch für den Rest der Welt. Und wir würden gern Entwicklungen bringen in Teile der Welt, wo sie benötigt wird. Andere Teile der Regierung drücken geradezu Arroganz aus und Feindseligkeit. Wir sind ja nicht gestern geboren. Und wir kennen diese Herangehensweise. Aber irgendwie haben wir den Verdacht, dass mehr dahinter steckt. Wir haben natürlich von Frau Clinton Angebote zur Partnerschaft bekommen. Und das ist bestimmt auch ihre Herangehensweise. Aber die Frage ist, ist es auch die Sichtweise des Büros des Präsidenten? Wie viel Spielraum hat Frau Clinton und kann sie in ihrem Posten verweilen?
Es gibt zwei Aspekte an dieser Regierung in Washington. Zum Ersten ist unser Regierungssystem ein präsidentielles. Es basiert sich aber nicht auf der Persönlichkeit des Präsidenten an sich. Besonders in unseren besseren Zeiten sind wir ein System, ein Präsidentialsystem. Das gibt es nicht in Europa. Es gibt ein paar Anklänge davon in Russland, aber es gibt es nicht in Europa. Es gibt dort nur parlamentarische Systeme, die keine sehr guten Systeme sind. Das sind Überreste und Kompromisse mit dem Feudalismus. Nehmen Sie zum Beispiel das deutsche Grundgesetz. Es gibt Aspekte des Grundgesetzes, die sehr gut sind, nämlich die Prinzipien, die in diesen verschiedenen Artikeln ausgedrückt sind. Aber es gibt nicht diese Art der Kohärenz, diese nationalen Prinzipien, wie sie in der Bundesverfassung der Vereinigten Staaten zu finden sind. Und Sie finden das in Europa generell. Es gibt nicht diese Idee der Verfassung, wie sie hier existent ist. Unsere Verfassung wurde von einer neuen Nation, ja, von Europäern, aber auf europäischer Kultur basierend bestimmt, aber nicht auf oligarchischer Tradition beruht. Das Problem in Europa ist, dass die Verfassungen in der oligarchischen Tradition beschlossen wurden. Und das ist sehr nahe dem Monetarismus verwandt. In unserem Fall das sind dann oft Verträge und Klauseln und so weiter, die man dann in Europa vorfindet. Kein Naturrecht. Unsere Vorstellung von Recht ist Naturrecht. Was sind die natürlichen Anforderungen der Menschen? Was braucht ein Mensch? Was braucht der Mensch innerhalb seiner nationalen Kultur? Denn der Nationalstaat ist notwendig. Denn nur Leute, die ihre Kultur wirklich in der Tiefe teilen, bis zum Kind, nur das kann die Basis einer nationalen Entwicklung sein. Deswegen brauchen wir souveräne Nationalstaaten, um das Beste Ergebnis einer nationalen Kultur hervorzubringen und Leute, die teilhaben an dieser nationalen Kultur. Die Idee der Verfassung sollte allen Leuten gegenwärtig sein. Sollte genauso allgegenwärtig sein wie das westfälische Prinzip, was wegen Tony Blairs Besessenheit und anderen Dingen solchergleichen abgelehnt worden ist. Er meinte in Chicago vor etlichen Jahren, dass dieses Prinzip tot sei. Und redet da einen Unsinn. Zur selben Zeit sind wir als verschiedene Nationen mit verschiedenen Verfassungen ein zugrunde liegendes gemeinsames Interesse, nämlich das der Menschheit. Der Unterschied des Menschen vom Tier. Wir haben diese Idee der Gemeinschaft, die Idee der nationalen Kultur. Wir beschützen die nationale Kultur. Denn es bindet die Leute zusammen. Aber wir suchen gleichzeitig auch die Gemeinsamkeit einer höheren Einigkeit. nämlich unsere Verpflichtung der Natur des Menschen, der Natur der Menschheit, des Zieles der Menschheit, sodass jedes Land an dieser gemeinsamen Schicksal, gemeinsamen Ziel der Menschheit teilhaben kann. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir von einer gewissen Dynamik kontrolliert sind, die größtenteils von London ausgeht. Die Vereinigten Staaten werden derzeit von London kontrolliert. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist eine Marionette britischer Interessen. Nehmen Sie doch mal dieses Nazi-Gesundheitsgesetz, wo der Präsident verzweifelt versucht, dieses umzusetzen. Das ist genau dasselbe Gesetz, für das wir Leute in Nürnberg gehängt haben. Da Obama dieselbe Politik vorbringt, für die wir Leute nach den Urteilen gehängt haben, sollte er nicht gehängt werden heute? Das ist die Moral, um die es hier geht. Dieser Typ hat nicht das Recht auf diese Politik. Diese Politik ist bösartig. Und wenn er diese Politik vorbringt, dann ist er bösartig. Es gibt keinen netten Typen, der Massenmord begeht. Könnte ein netter Typ sein, aber er begeht Massenmord. Das ist ein bisschen ein Widerspruch. Es geht hier also nicht um eine Tendenz von einem Individuum. Das hatte ich gestern betont in einem Treffen mit der chinesischen Botschaft. Die grundlegende Beziehung zwischen China und den Vereinigten Staaten oder auch Russland und den Vereinigten Staaten oder auch umgedreht China und Russland, die ja sonst nicht immer übereinstimmen, jedoch muss die generelle Übereinkunft sein, dass man zwischen den Nationalstaaten zusammenarbeitet, kooperiert und zusammenleben kann. Die Frage hier ist jetzt, sind die Bürger der Vereinigten Staaten trotz dieses Wracks als Präsidenten, trotz dieser Nazi-ähnlichen Kriminellen, die er als Gesundheitsberater hat, können die Vereinigten Staaten immer noch an ihre Ehre rankommen und in der Beziehung mit den anderen Nationen diese bewahren? Können wir jetzt aufstehen im August, wir stehen davor, dass die Bürger diese Abgeordneten lynchen werden für diese vorgeschlagenen Gesetze von Obama. Der Trend derzeit ist, dass Obama immer mehr gehasst wird. Es gibt immer noch Leute, die in närrischer Art und Weise ihm vertrauen und von ihm über den Tisch gezogen werden. Aber die Anzahl der Leute, die ihm entgegentreten, wächst täglich. Das Desaster wird schlimmer werden. Der Hass wird größer werden in den kommenden Wochen. Er hat damit gedroht, ein Verbrechen zu begehen. Wie viel hat er denn bedroht mit seiner Politik? Wie viel hat er denn bedroht, umzubringen? Dieser Typ wird nicht mehr lange hier im Amt bleiben. Die Frage ist also, was tun wir? Wir müssen Folgendes tun. Wir verpflichten uns wieder, die Beziehung zwischen Nationalstaaten zu wahren, als Volk. Wir müssen realisieren, dass wir ein Interesse daran haben, gute Beziehungen mit anderen Ländern zu unterhalten. Und auf dieser Verpflichtung müssen wir unsere Beziehung basieren. Nehmen Sie doch mal diese Obama-Nation. Nehmen Sie doch mal den Afghanistan-Krieg. Dieser Präsident ist kriminell wahnsinnig, was die Situation in Afghanistan angeht. Es gibt keinen guten Grund, amerikanische Truppen in einen afghanischen Krieg zu verwickeln. Das ist kriminell. Es ist eine Wiederholung aller Verbrechen, die in letzter Zeit im Namen des Krieges gemacht worden sind. Und die Politik, die dort gemacht wird, ist inkompetent. Also holen Sie den obersten Befehlshaber daraus und holen Sie die Truppen daraus. Es gibt keinen Grund, warum amerikanische Truppen in Afghanistan stationiert sein sollten. Und jeder kompetente Offizier und jeder kompetente Diplomat in den Vereinigten Staaten weiß das. Aber dieser verrückte Fanatiker will das, der Präsident der Vereinigten Staaten, weil die Präsidenten ihn dazu überredet haben. Er ist eine britische Marionette. Er hat seine Arme um diese kleine, blöde Königin geschlungen. Diese dumme, kleine Königin. Und der größte Massenmörder des Planeten, Prinz Philipp, hüpfte in derselben Atmosphäre rum. Sie wollen mal einen Leuten treffen? Sie wollen mal einen Menschen treffen, der mit Adolf Hitler vergleichbar ist? Wir schauen sich Prinz Philipp an. Mit seinem World Wildlife Fund. Und der Präsident lebt in demselben Biotop wie diese Leute. Die Briten haben ja für seine Präsidentschaft bezahlt. Sie haben es organisiert, sie haben es finanziert, sie besitzen ihn. Wir besitzen den Präsidenten nicht. Wir sollten ihn den Briten zurückgeben. Wir sollten ihn mal fragen, wo sind Sie denn geboren, Herr Präsident? Wer sind Sie denn, Herr Präsident? Jetzt mal, wenn man jetzt mal guckt, wo der Herr geboren ist, könnte man ihn mal fragen, wohin er eigentlich gehört. Es gibt Leute, Institutionen, die diese Frage stellen. Aber wir müssen uns diese Frage stellen. Die Verpflichtung, in menschlicher Art und Weise den Planeten zu organisieren. Und das vernünftig. Das hängt an einer Beziehung zwischen vier Staaten. Und das sind die Vereinigten Staaten, Russland, China und Indien. Das heißt nicht, dass wir andere Nationen ausschließen, aber wir brauchen einen Mächteblock, einen Vier-Mächte-Block, um diese Veränderungen, die wir dringend benötigen, durchzusetzen. Und jeder, der in den Vereinigten Staaten, Russland, China oder Indien intelligent genug ist, wird das erkennen und verstehen. Meine Absicht ist, diese Leute dazu zu bringen, es zu verstehen. Manchmal redet man ja von Diplomat zu Diplomat. Das ist okay. Wichtiger jedoch ist, dass man als Mensch zu Mensch spricht. Besonders als Mensch mit Einfluss. Kann man ihnen als Mensch Auge in Auge sagen, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, das wir beschützen müssen? Gemeinsames Interesse, das wir beschützen müssen. Kann man das sagen? Kann man sagen, dass wir und unsere Zukunft davon abhängen? Können wir uns an einen Tisch setzen und nicht diese ganzen technischen Feinheiten diskutieren, sondern können wir uns dazu verpflichten, an einem Tisch, dass wir das gemeinsame Interesse der Menschheit schützen werden? Wir können sagen, wir werden unsere Fehler korrigieren. Der Fragesteller wird wissen, dass das Problem in der Diplomatie oft das ist, dass man über die Diplomatie hinausgehen muss. Man muss manchmal in einen Nebenraum gehen und ruhig diskutieren. Was denken wir denn, was das wahre Ziel und das gemeinsame Interesse der Menschheit ist? Und wie sollten unsere beiden Völker über diese Sachen nachdenken? Und diese Diskussion sollte dann wieder in die Diplomatie reingebracht werden. Und die Diplomatie auf Basis dieses Verständnisses definieren und formieren, nicht technische Feinheiten. Haben wir die Verpflichtung, miteinander zu leben, einen besseren Planeten zu schaffen? Können wir uns gegenseitig respektieren in dieser Beziehung? Von Person, von Angesicht zu Angesicht. Eine Person, der seinem Land verpflichtet ist, redet zu einer anderen Person, der seinem Land verpflichtet ist. Können wir Angesicht zu Angesicht diese Entscheidung treffen? Können wir sagen, was braucht unser Land voneinander? Und dort anfangen und dann zurück zur Diplomatie. Fangen Sie nicht bei den technischen Feinheiten an, bei den Details. Gehen Sie zum Kern der Sache. Was ist die Zukunft der Menschheit? Was ist unsere Beziehung zur Zukunft der Menschheit? Wie muss sie sein? Und da sollten Sie anfangen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass das die einzige Art und Weise ist, die funktionieren wird. Wir können nicht vorherbestimmen, ob das alles so funktionieren wird, aber dahin müssen wir gehen, in diese Richtung. Und in keine andere Richtung sollten wir gehen.
Okay, I'm gonna take, we have one more question.
Gut, es gibt noch eine Frage über den Vier-Mächte-Block. Danach werde ich zu den innenpolitischen Fragen kommen. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir eine große Anzahl von Fragen bekommen haben, sowohl von dem Publikum hier als auch über das Internet. Und all diese Leute fragen, warum Herr LaRouche diese Zeit so bestimmt hat, den Oktober. Es ist nicht nur das Ende des Quartals, es ist auch das Ende des Haushaltsjahres. Eine sehr einfache Antwort. Alle Konten müssen dann konsolidiert werden. Die werden berichtet und öffentlich gemacht, genau in dieser Zeit, Anfang des Oktobers. Und ich glaube nicht, dass es noch größere kriminellen Machenschaften getrieben werden, als sie sowieso schon gemacht worden sind. Viele Fragen haben folgende Frage gestellt. Warum berichten die Medien nicht die Nachrichten? Weil sie scheiße sind. Sie sollten aufhören, ihre Zeit zu verschwenden, mit solchen Fragen zu stellen und ihre Zeit darauf verwenden, die LaRouche-Pack-Seite zu studieren. Wir haben jetzt zweimal täglich einen Nachrichtenüberblick. Dort bekommen Sie alle Nachrichten, die Sie wollen, die Sie kriegen können. Ich garantiere Ihnen, es ist ehrlich. Es ist nicht von britischen Monarchien kontrolliert, weil die britische Monarchie kontrolliert den Großteil der Presse hier in den Vereinigten Staaten. Ich mag diese Veranstaltung, weil alle Kontakte, mit denen ich rede, redet Ihr Chef auch so wie Sie? Wir haben es gerade gehört, er tut es. Diese Frage kommt von einem ehemaligen Kabinettsmitglied der Regierung. Sie ist jetzt ein Berater. Und Ihre Tage könnten gezählt sein in der jetzigen Regierung. Sie fragt, wie Sie wissen, Herr LaRouche, haben ausführliche Unterredungen stattgefunden zwischen den Vereinigten Staaten und China. Ich hatte die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und als Amerikas größter Gläubiger haben uns die Chinesen ein paar sehr direkte Fragen gestellt. Ich glaube, dass die Chinesen uns diese Fragen gestellt haben in einem nicht gerade idealen Klima von den Chinesen aus gesehen. Obama hat ja eine Art arrogante Ohrfeige den Chinesen verpasst, was die Menschenrechtsverletzungen in China angeht. Und wenn man sich die amerikanischen und britischen Medien ansieht, die haben sich beschwert, dass die Chinesen viel zu viel Geld ausgeben für die Infrastruktur und ihre Konsummärkte im eigenen Land nicht aufbauen. Aber selbst vor diesem Hintergrund war ich überrascht, aber auch etwas verstört, wie die Chinesen dem Finanzminister Tim Geithner und Herrn Orsak versicherten, dass es einen Aufschwung geben wird in den Vereinigten Staaten. Die Frage ist jetzt, was ist Ihre Einschätzung davon? Verstehen die Chinesen diese Politik oder ist es möglich, dass sie haben sie eine Ideologie akzeptiert, die diesen Schuldenberg vergöttert.
Es gibt einen Trend in der chinesischen Kultur, den wir kennen, wie auch in anderen Kulturen. Wir in den Vereinigten Staaten unter dem Einfluss des Liberalismus wissen nicht mehr, wie man denken soll. Und die großen philosophischen Strömungen in China, die wir kennen, denken anders als wir Amerikaner. Der Amerikaner denkt jetzt von heute an und sagt, morgen ist morgen. Oder vielleicht denken sie auch 2 Tage im Voraus. Oder die Lohnzahlung von nächster Woche. Die Amerikaner sind konditioniert worden, Behavioristen zu sein. Das sind Degenerierte, die man, wie man sehen kann, an dem Verhalten unseres Präsidenten. Und wenn man Adam Smith liest, vor allen Dingen die entsprechenden Sektionen des 3. Kapitels seines Buches, nicht das Buch von 1859, dann erkennt man, was das Problem ist. Die moralische, persönliche Verkommenheit seiner persönlichen Berater wie Orszag, Summers und die ganzen Verhaltensökonomen, die sind im Grunde faschistisch. Sie denken wie die Leute von Hitler auch. Sie drücken es in einer anderen Sprache aus, aber es ist im Kern britischer Faschismus vom Schlage von Adam Smith. Und wenn Sie nicht glauben, Sie glauben nicht, wie Adam Smith das ausdrückt, dass es irgendeine Verantwortung gibt für die Zukunft im Verhalten der Menschen, sondern dass man nur kurzfristig reagiert. Einige Leute sind mit diesen verhaltensökonomischen Ideologien eben gehirngewaschen worden und sie sind nicht fähig, kompetent zu denken. Oder sie können nur dann ökonomisch denken, wenn sie die Menschen erschrecken und ihnen das Spielzeug wegnehmen. Aber im Falle einer wahren Kultur, wie die chinesische Kultur, unter den ernsthaften Denkern chinesischer Kultur, und ich glaube, die chinesische Führung versucht sich so weit wie möglich an diese ernsthaften Denker anzupassen, dann denken sie an die Zukunft. Sie denken an die kommenden Jahrhunderte, zumindest die großen, wichtigen Denker, mit denen ich persönlich in Kontakt bin, und sie denken sich, aha, da sind die Vereinigten Staaten und dieses Würstchen namens Präsidenten. Und wir müssen irgendeine Arbeitsbeziehung, ein Arbeitsverhältnis zwischen diesen Staaten schaffen. Die unmittelbare Frage ist, das Geld, das die Vereinigten Staaten China schuldet. Und Chinas Besorgnis ist, dass dieses Geld, ob dieses Geld von den Vereinigten Staaten jemals zurückgezahlt werden wird. Und da China einen Kollaps seines Exportmarktes international erlebt hat, ist das besonders wichtig. China will also nicht in einen Streit geraten über dieses Thema und ich kann die Chinesen auch nicht dazu ermuntern, sondern ich würde ihnen sagen, wenn sie mit einem wirklichen Amerikaner sprechen wollen, dann verlassen sie sich auf mich. Denn ich kenne meine amerikanischen Mitstreiter besser als sie sich selbst. Unter bestimmten Bedingungen werden sie revoltieren. Und die Amerikaner werden sich dann eben mit den Chinesen zusammentun und umgekehrt. Und das ist die Wichtigkeit einer Beziehung zwischen zweier Völker. China ist eine gigantisch große Nation und hat eine Beziehung zu Russland und Indien. Und Russland und China können zusammenarbeiten, aber es gibt keine wirkliche, natürliche, stabile Zusammenarbeit. Indien und China verhandeln ständig miteinander den Konflikt gegenseitig zu minimieren. Indien und China, China und Russland wollen zusammenarbeiten, aber ständig gibt es Konfliktthemen zwischen ihnen. Und dann schauen sie über den Ozean sich USA an. Und Russland, China und Indien brauchen die Vereinigten Staaten. Denn die Vereinigten Staaten sind nicht ein direkter Nachbar. Und wenn all diese eigenen Nachbarn mit den Vereinigten Staaten zusammenkommen, dann hat man plötzlich die Grundlage für ein internationales Abkommen und ein gemeinsames Interesse zu definieren, das höher ist als das Einzelne. Die Chinesen werden also die Wichtigkeit der Vereinigten Staaten anerkennen, um eines der großen Probleme in Asien zu beseitigen, nämlich die Beziehung zwischen Russland, China und Indien gegenseitig. Die Vereinigten Staaten sind also ein Faktor in einer Zeit, in der Zentral- und Westeuropa zu diesem Zweck völlig unnütz sind. Und das sind die natürlichen Interessen, auch der Vereinigten Staaten, dass diese Schulden der Vereinigten Staaten gegenüber China, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Vereinbarung. Denn davon hängt diese Vereinbarung ab. Und dann, deswegen ist eben diese Beziehung zwischen den vier genannten Mächten so zentral. Das muss geschehen, wenn sie eine Zukunft für diesen Planeten wollen. Und so muss man sich das anschauen. Vergessen Sie die anderen Fragen. Auf der Seite der Wirtschaft benötigen wir, wenn ich jetzt Präsident wäre oder wenn wir einen vernünftigen Präsidenten hätten, würde ich ein Raumfahrtprogramm vorschlagen, als das Salz in der Suppe. Das ist dieses Raumfahrtprogramm. Das würde ich auf die Tagesordnung setzen. Ich möchte eine Vereinbarung erlangen zwischen Russland, China, Indien und den Vereinigten Staaten, dass diese Nationen zum Mars fliegen. Nicht, dass sie Territorien bekommen auf dem Mars. Einige Leute von heute würde ich gerne als Pioniere zum Mars schicken würde, zum Beispiel den Präsidenten. Aber wir reden über das Beste Chinas. Chinas Politik schaut immer voraus. Und ich schaue auch gern in die Zukunft. Es gibt auch Leute in Russland, in der Akademie der Wissenschaften und auch einige Leute in Indien, die sich gern mit der Zukunft beschäftigen. Wir wollen also eine Vereinbarung über unsere Zukunft haben. Und die Frage des Mars ist eben zentral darin. Wie werden wir Menschen zum Mars bringen, und zwar sicher und lebendig? Dazu braucht man einen Wissenschaftsmotor, denn so etwas hatten wir schon mit dem Mondprogramm, mit dem Apollo-Programm vorher. Wir definieren es, wir machen eine Vereinbarung über unsere gemeinsamen Ziele und wir werden ein gemeinsames Komitee haben, das sich dieses Programm eben anschaut und schaut sich das derzeitig existierende Raumfahrtprogramm an und sagt, wie werden wir das überarbeiten können? Wie werden wir in 50 Jahren, also in zwei Generationen, leben? Leute, die heute junge Erwachsene sind, die werden in 50 Jahren wohl noch leben. Wir werden darüber uns unterhalten. Was werden wir anstellen zwischen heute und in 50 Jahren? Was ist die Technologie, die wir brauchen? Was müssen wir tun? Und wir werden eine ganze Wirtschaftsentwicklung darauf fußen lassen, dass wir alles von diesem Standpunkt aus anschauen. Wir sagen, wir sind eine Generation, die zum Mars gehen wird und das Problem relativistischer Reisen lösen wird, indem wir diese Reise antreten, durch den Aufstieg und einen Abstieg im Raum. Und die Menschheit wird in eine Beziehung, in eine Schwerkraftbeziehung eintreten zwischen zwei verschiedenen, weit auseinanderliegenden Punkten. Wir denken plötzlich nicht mehr die Menschheit als Menschlinge nach, als Erdlinge nach, sondern
I don't know if they have any honeymoons anymore. I haven't checked recently. I think they have more informal relations these days.
Aber in jedem Fall werden wir eine Beziehung definieren zwischen sich selbst und der Zukunft. Die Entwicklung, die also in China und in Russland, vor allen Dingen in Sibirien stattfinden muss, da geht es um einen Entwicklungszyklus von 50 Jahren, um das Ganze überhaupt erst anzuschieben. Wenn wir also über ein Raumfahrtprogramm sprechen, reden wir über den Wissenschaftsfortschritt, den wir brauchen, um dorthin zu kommen. Wir müssen unser Denken ändern, darüber zu argumentieren und zu streiten, was der Nachbar macht, was er gerade kocht. Und dann sprechen wir langfristig über unsere Enkel, über Kinder und Enkelkinder nach. Wir sprechen über unsere zukünftige Beziehung, die unsere Kinder und Enkelkinder als Völker und Nationen haben werden, basierend auf einem gemeinsamen Ziel, einem gemeinsamen Schicksal. Und dann kommt man zurück in die Gegenwart mit dieser Inspiration und schaut sich an, was zu tun ist. Ich weiß, wir fechten mit diesen Idioten in Washington und der Obama-Administration, aber schauen Sie sich das an, Sie sind zum Scheitern verurteilt. Obama wird es nicht mehr lange geben. Er ist ein Stück Abfall. Wenn jemand die Gesundheitspolitik von Adolf Hitler übernimmt, wie Obama das ja absolut klar gemacht hat, dann kann Obama in keinem öffentlichen Amt sein. Und seine Existenz ist wirklich ein Schandfleck auf der Diskussion. Wir müssen uns ihn anschauen, nicht als Herr Präsident, sondern als Herr Peinlichkeit. Lassen Sie uns doch über seine Verrentung nachdenken und denken darüber nach, was wir machen müssen für die Menschheit, zum Wohle der Menschheit, gegen seine Machenschaften.
Okay, we're starting to get,
wir bekommen institutionelle Fragen. Und ich werde diese Fragen sehr frei zusammenfassen. Hier kommt eine Frage von dem Vorsitzenden einer der Unterkomitees der Stanford-Gruppe. Und der sagt, Herr LaRouche, wenn man die Dreifachkurve benutzt, um die amerikanische Wirtschaft zu untersuchen, dann ist klar, dass die jetzige Krise mindestens schon seit 40 Jahren im Gange ist. All unsere Studien und Forschungen zeigen, dass die US-Wirtschaft seit etwa 1966 im Absturz ist, spätestens seit 1967. Und wir fußen das, Sie sollten uns berichtigen, wenn das falsch ist, auf der Tatsache, dass es an dem Punkt war, dass die Rate der Benutzung von Infrastruktur größer war als die Rate der Wiederherstellung und des Neubaus von Infrastruktur. Das hat sich beschleunigt und auch durch die Tatsache, dass nach 1970, 1971 wir ja eine atemlose Wachstumsbeschleunigung gesehen haben von Finanzpapieren. Wir werden das wohl im Herbst noch diskutieren können, aber wir sind zu einem Ergebnis gekommen und auch mit einiger Weigerung. Aber trotzdem sind wir zum Ergebnis gekommen, dass dieses Wirtschaftssystem nicht wiederhergestellt werden kann. Wir erkennen an, dass es keine mathematische Herangehensweise an ein neues System geben kann. Auch angesichts der Tatsache, dass wir viele Jahrzehnte von makroökonomischen Studien jetzt quasi wegschmeißen müssen, sei das wie es will. Können Sie etwas darüber reden, über die methodologischen und philosophischen Themen, die ein monetaristisches versus ein Kreditsystem damit zusammenhängen? Denn wir brauchen da mehr Klarheit bei dem Schaffen eines neuen Systems.
Wir haben zwei wichtige Beispiele, wie wir über diese Sache technologisch nachdenken sollen. In der Tat sind es drei. Es gibt die École Polytechnique in Frankreich, die der Nachfolger war von der großen Revolution, die unter Jean-Baptiste Colbert in Frankreich stattfand. Eine militärische Revolution, die im frühen 18. Jahrhundert anfing. Da wurden Festungen gebaut und ähnliche Sachen in Frankreich. Das war der Vorgänger und der Hauptantrieb für diese Entwicklung. Und vom 16. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert war Frankreich der Hauptmotor der Wissenschaft in der europäischen Zivilisation. Das war vor allen Dingen wegen des Einflusses Karls des Großen, der begann, ein Kanalsystem in Frankreich zu bauen, sodass man mehr Gewässer hatte, fließende Gewässer, die schiffbar gemacht wurden. Und erst vor kurzem wurde die letzte Lücke geschlossen zwischen dem Rhein und der Donau. Und dieses ganze Territorium Karls des Großen wurde von ihm an beginnend entwickelt. Da wurden auch die ersten Ideen einer modernen Wirtschaft entwickelt. Was dann mit dieser französischen Entwicklung passierte, dies war entscheidend für die Vereinigten Staaten. Trotz Ludwig des 14. und ähnlichen Problemen war das entscheidend, denn es war die französische Wissenschaft als die direkteste aller Verbindungen, besonders durch den Effekt des Westfälischen Friedens. Das ging alles zurück auf Ludwig den 11. Der Effekt mit dieser Wissenschaftstradition kam von Karl dem Großen. Dann wurde Frankreich als der erste moderne Nationalstaat unter Ludwig dem 11. gegründet. Und Heinrich der 7. in England gründete unter Einfluss Ludwig des 11. in England den zweiten modernen Nationalstaat. Das waren die zwei Zentren der Wissenschaft damals. Es gab andere Länder, die hatten große Wissenschaftler, aber die zwei Hauptmotoren waren diese Region. Das ist die natürliche Art und Weise, in der wir als europäische Kultur vorangeschritten sind, Wirtschaft zu entwickeln, durch die Entwicklung der Infrastruktur. Das ist untrennbar verknüpft mit dem wissenschaftlichen Fortschritt. Das ist, was wir hier auch in unserer Wissenschaftsgruppe im Keller machen. Die Entwicklung des menschlichen Geistes und auch wie man das Territorium entwickelt. Zum Beispiel, wir haben sehr geringe Überreste von Industriekapazitäten hier in den Vereinigten Staaten. Die Zerstörung der US-Automobilindustrie ist eine Katastrophe. Meine Herangehensweise an dieses Thema war, im Jahre 2005 zu sagen, dass wir die Automobilindustrie umrüsten sollten auf eine maschinenbaugetriebene Industrie. Dieselben Standorte zu behalten und dann zu sagen, wir brauchen nicht so viele Autos. Wir haben zu viele Autos. Wir brauchen öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Und wir brauchen Produktionszentren. Das brauchen wir, aber weniger Autos. Wir brauchen öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Eine andere Sache ist Wassersysteme, Flusssysteme. Wir haben nie den Missouri richtig entwickelt, den nördlichen Mississippi, den Ohio-Fluss, den westlichen Ebenen haben wir nie diese Projekte begonnen. In gewissen Teilen des Landes sinkt die Landmasse, weil wir die Wasservorräte erschöpfen. Wir brauchen Kernkraft. Wir können Erdgas nehmen, wir können künstliches Gas nehmen, also Wasserstoff, synthetisierten Wasserstoff, Treibstoff. Ist besser als Treibstoff für Flugzeuge, als das, was wir heute als fossile Brennstoffe benutzen. Wir brauchen neue Schienensysteme. Wir brauchen Magnetbahnsysteme. Nicht nur für Personenverkehr, sondern auch für Güterverkehr. Güter, die hohen Wert haben, sollten effizient transportiert werden. Sonst sind die Ausgaben zu hoch, die man in das Gut hineinsteckt. Deswegen sollten sie schnell an den Bestimmungsort gelangen. Das heißt, wir gehen jetzt zu denselben Standorten, denselben Kommunen, die diese Autos produziert hatten, reorganisieren sie, andere Dinge zu produzieren. Sachen, die wir schon mal produziert hatten. Flugzeuge, andere Sachen, Flusssysteme. Diese Autoindustrie war im Zweiten Weltkrieg ein Industriebereich, der alles Mögliche produziert hatte. Wir brauchen also ein neues Güter- und Personenverkehrssystem. Wir retten also die Produktionskapazitäten und die geistigen Fähigkeiten, die Facharbeiterfähigkeiten, retten damit die Kommunen, die ja dann auch in weiteren Sachen resultieren, gute Bildung, macht das. Wir werden natürlich auch andere Sachen, wir werden die Manufakturen retten. Das Wichtigste ist aber, den Leuten Arbeit zu geben. Schauen Sie sich doch die Lage an. Wir schließen Schulen. Die Bildung ist ja jetzt schon schlecht und immer schlimmer geworden in den letzten 40 Jahren. Aber jetzt machen wir Schulen zu. Die zugrunde liegende Investition wird in Produktion sein, die Zukunft der Menschheit absichert. Das wird uns eine Weile beschäftigen. Das wird also keine Verschwendung sein. Jetzt haben wir Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wir müssen in 50-jährigen Zyklen denken. Man muss in einer Lebensspanne denken können. Lebensspanne eines Menschen, ein Produktionszyklus. Wir benötigen also 1,5-2% verzinste Staatskredite für die Industrieproduktion. Wir müssen dieses Finanzsystem in einem Bankrottverfahren neu ordnen, und zwar unter Glass-Steagall-Standard. Und wir gehen zurück auf meinen Vorschlag zum Gesetz zum Schutz der Hauseigentümer und Banken. Und dann können wir zu anderen Plänen übergehen. Und die Pläne werden im Grunde genommen Infrastrukturpläne sein. Die Infrastruktur zu bauen, die wir benötigen. Und es wird so laufen, dass wir Staatskredite nehmen, 1-2%ig verzinst an Bundesanstalten, die dann in verschiedenen Bereichen dieses Geld investieren, um diese Projekte zum Laufen zu bringen. Und dann können wir in 50 Jahren sagen, wir haben das Problem gelöst. Aber wir werden sagen, wir werden leben und wir werden fortschreiten. Wir können es. Wir müssen Geld regulieren, wir müssen andere Dinge regulieren. Wissen Sie, was wir machen können? Wir können die Wall Street schließen. Wir brauchen das nicht. In der Tat, einer der Fragen, die auch von der Stanford-Gruppe kam, war in der Richtung, die Wall Street zu schließen. Die nächste Frage, die ich jetzt etwas zusammenstellen werde aus verschiedenen Fragen, ist die folgende. Das Thema ist das Ersetzen des Federal Reserve System durch ein Nationalbanksystem. Die Frage kommt von verschiedenen Teilen dieser Stanford-Gruppe. Sie lautet, Herr LaRouche, Herr Professor James Galbraith hatte am 9. Juli Zeugenaussage geleistet, wo er die Geschichte einiger Verfassungsfragen darlegte. Er zeigte, dass die Verfassungsmäßigkeit der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, nicht ganz unstrittig ist und auch schon mal angefochten wurde von einem gewissen Herrn Royce in den 70ern. On the Federal Open Market Committee violated the appointment clause of the Constitution. Es wurde eine gewisse Klausel in der Verfassung, die Ernennungsklausel, verletzt. Aber weder der Herr Royce noch ein Senator, der diese Anklage geleitet hatte, konnte damit durchkommen. Einige Jahre später gab es den Senator Baucus. Er kam damit durch, bei einem, aber dann hat das oberste Gericht diesen Fall abgewickelt. Also im Gericht wurde das nie geklärt. Wie auch immer, es ist die Meinung von Herrn Galbraith, dass dieser Herr Royce recht hat, dass das Federal Reserve System eine verfassungsmäßige Anomalie ist, dass die Herrschaften bei der Federal Reserve nicht in dem Sinne ernannt werden, wie es die Verfassung vorsieht. Und den Prozess, den wir in letzter Zeit beobachten konnten, war, dass die Fed Billionen von Dollar an Geld verteilt, an Rettungspaketen, aber auf der anderen Seite die Wirtschaft nicht entsprechend versorgt. Und die seltsame Autorität, die diese Institution repräsentiert, wird immer mehr Amerikanern sichtbar, teilweise zum ersten Mal. Die Menschen, teilweise selbst Politiker, sind schockiert und teilweise verärgert. Jetzt stellen sie Fragen, auf die sie keine befriedigenden Antworten bekommen. Zum Beispiel, wo bekommt das Geld her, das die Fed ausgegeben hat? Ja, das haben sie einfach gedruckt. Woher haben sie die Macht, das zu tun? Antwort, ja, keiner hat ihnen die Macht gegeben, weder der Präsident noch der Kongress. Nur die Fed gibt keinen Bericht an den Kongress ab, wie viel Geld sie ausgibt. Es macht seine eigene Politik, setzt seine eigenen Prioritäten. Wenn man sich diese Sache mal anschaut, wir haben uns die Sache angeschaut und beschlossen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, die Fed abzuwickeln und auseinanderzunehmen. Sie können das nennen, was Sie wollen, die Federal Reserve zu demokratisieren oder sie einzureißen oder eine Nationalbank an ihrer Stelle zu ersetzen, die tatsächlich der Republik rechenschaftspflichtig ist und noch mehr dem Gemeinwohl der Bevölkerung dient. Das Problem ist nur, dass man mit der Federal Reserve, die darf man nicht gerade, es ist politisch tabu, die Federal Reserve zu kritisieren. Von unserem Standpunkt aus gesehen würde eine wiederaufgebaute Federal Reserve, wie auch immer sie dann heißen mag, sie könnte ja vom Präsidenten ernannte und Kongress bestätigte Gouverneure haben, aber wir würden fordern, dass sie die normalen Transparenzregeln einhält. Noch wichtiger als das ist, dass sie auf einen Zweck ausgerichtet wird. Monetäre Politik und Kreditausweitung so zu machen, um Wirtschaftswachstum abzusichern und stabile Geldwerte abzusichern. Das würde dem Kongress eine Möglichkeit geben, ihre Autorität wiederherzustellen. Das klingt jetzt vielleicht sehr weit hergeholt, aber und einige werden laut schreien, dass das ein inflationäres Desaster werden wird. Aber ausgehend von unseren Studien ist dieser Vorschlag genau das, was die Verfassung vorschreibt. Nämlich Artikel 8 der Verfassung, der sagt, die Vereinigten Staaten, die Regierung hat das Recht, das Geld zu prägen und ihm den Wert zu geben. Im Verlauf Ihres letzten Internetforums gab es die Frage über die sogenannten Greenbacks, die Abraham Lincoln benutzte, um den Bürgerkrieg zu bestreiten. Ich war ziemlich erregt über einen Artikel, der die darauffolgende Woche im Wall Street Journal erschien, dass Ben Bernanke die Macht, Geld zu schaffen, der Fed benutzt in ähnlicher Weise wie Lincoln die Greenbacks benutzt hat. Lassen Sie mich das mal erklären. Lincoln hat es mit ansteigenden Kosten und sinkenden Einkommen zu tun im Umfeld des Krieges. Deswegen hat er eine nationale Währung geschaffen, nämlich den Greenback. Da gab es keine Goldreserven, die diese Währung stützten und deswegen kam es zu einem großen Aufschrei in normalem orthodoxen Denken. Dieser ausgeweitete Geldfluss zahlte den Bürgerkrieg und Linke gewann den Krieg mit dem vollen Rückhalt und dem Glauben an die Vereinigten Staaten. Das ist nicht, was der jetzige Präsident tut. Die Vereinigten Staaten könnten heute Greenbacks benutzen, eine Währung oder wie auch immer man die nennen will, um wichtige öffentliche Projekte zu finanzieren und dringend notwendige Verbesserungen in der Infrastruktur der Vereinigten Staaten. Das muss sorgsam gemacht werden und nur Projekten gestattet werden, die wirklich der Nation als Ganze helfen. Das ist, wie wir uns die Sachen vorstellen und wir möchten Ihre Einschätzung, Ihr Urteil haben, ob das mit Ihrem Denken einhergeht. Der Präsident hat ja vorgeschlagen, ein Hochgeschwindigkeitsschienennetz zu bauen. Und die Vereinigten Staaten sind ja das einzige Industrieland, das keines hat. Das Problem ist nur, dass Herr Obama nur 8 Milliarden Dollar dem zugewiesen hat. Spanien, als Kontrast, hat mehr als 100 Milliarden dem zugewiesen. Die haben ein 50-jähriges Entwicklungsprojekt in Hochgeschwindigkeitsstrecken. Man muss also kein Genie sein, um herauszufinden, dass wir niemals mit dem Stau an Investitionen aufholen werden, mit diesem Budget. Unser Vorschlag ist es jetzt, dass der Kongress einen alleinstehenden Fonds gründen sollte für diese Art von Investitionen. Das würde die lang erwartete Reform des Haushaltes bewirken und auf längerfristige Investitionen ausrichten. Wir werden Kredite nur darauf ausrichten, nur auf die Realwirtschaft ausweiten. Das Geld soll also direkt in die Kapitalverbesserung gehen. Diese Art von Projekten wurde früher schon vorgeschlagen, ironischerweise vom Verkehrsminister Rayla Hood hat vor 10 Jahren so einen Gesetzesvorschlag gemacht, als er ein republikanischer Abgeordneter aus Illinois war.
The government financing would draw on the public's money creation process.
Die Finanzierung dieser Projekte würde auf der Macht der Regierung, Geld zu schaffen, basieren, genauso wie das Lincoln machte. Die Bankiers werden natürlich da laut aufschreien und haben auch guten Grund dazu.
And then he goes into this whole big discussion of how that works. He says the.
Dann geht die Frage etwas weiter. Die Finanzierungsfrage, wie wir sie, die Finanzierungsart, die wir uns vorstellen, würde nicht die Rolle des Bankenwesens, Kredite zu vergeben, einschränken. Oder dass sie Ersparnisse weiter verwalten. Aber die Regierung würde jetzt entscheiden, welche Projekte damit finanziert werden, anstatt die privaten Banken entscheiden zu lassen, was sie mit dem Geld machen. Der Kongress ist ja auch keine unfehlbare Institution. Fehler werden gemacht werden. Und wir behaupten jetzt auch nicht, dass dieser Vorschlag fehlerfrei sei. Aber man kann sich ja angesichts der Entwicklung fragen, ob man überhaupt irgendwas noch hätte schlimmer machen können, als was in letzter Zeit gemacht worden ist. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass das System der Federal Reserve bankrott ist. Es ist eine private Firma, die leider von der amerikanischen Regierung unter Woodrow Wilson geschaffen worden ist. Sie ist bankrott. Wer wird diese Schulden jemals zahlen? All das Geld, das herausgegeben worden ist, sind Schulden. Und wer soll die zahlen? Ich weiß, dass das System der Federal Reserve Bank bankrott ist. Es verheimlicht seinen Bankrott durch Gelddrucken. Das erinnert mich an Deutschland 1923, nicht wahr? Der Punkt ist, dass die Vereinigten Staaten jetzt den Mut aufbringen müssen, die Federal Reserve für bankrott zu erklären. Das ist der einzige Ausweg. Und sie sollen beweisen, ob sie Wertpapiere haben, ihr Geld, das gedruckte Geld, zu decken. Wenn nicht, dann werden wir es loswerden, und zwar durch eine Bankrotterklärung. Es hat sich selbst bankrottiert, dieses Problem loszuwerden. Dann werden wir die dritte Nationalbank der Vereinigten Staaten gründen. Was wir damit anstellen, ist, es wird dem Finanzministerium beigeordnet werden und wird genauso funktionieren, wie Hamilton es vorsah. Und wir werden im Keller dieser dritten Nationalbank einen Raum einrichten mit Stacheldraht. Und darin werden wir die Übrigbleibsel der Federal Reserve Bank aufbewahren. Wir müssen die Beziehung managen zwischen der Federal Reserve Bank und den amtlichen Banken der Regierung. Und wir werden also diese Banken in diesen Banken aufräumen nach dem Standard des Glass-Steagall-Gesetzes. Viele von diesen Banken sind bankrott, aber wir müssen unsere Kommunen funktionsfähig halten. Indem wir diese Banken benutzen als ein Vehikel, um Kredit zu verteilen, um einen Wirtschaftsaufschwung in Gang zu bringen. Wir haben dann also diese private und öffentliche Beziehung. Und wie gehen wir damit um, auch auf internationalem Rahmen? Ja, wir benutzen diese Nationalbank als Einrichtung, um diese Dinge zu befördern. Und dann werden wir etwas schaffen, was der Tennessee Valley Authority ähnelt. Was wir brauchen, ist ein nationales Personen- und Güterverkehrssystem, das hauptsächlich aus einem Magnetschwebebahnsystem und einem Zugsystem bestehen wird. Damals als Wirtschaftsberater in den 1950ern hatte ich die Pennsylvania Eisenbahngesellschaft und die New Yorker Eisenbahngesellschaft haben wir zusammengefügt. Indem wir das BNO-System in New Jersey uns anschauten und herausfanden, dass es einen Systemfehler gab. Es gab keinen Übernachtzug zwischen New Jersey und Chicago. Und man musste dieses Problem lösen, denn das war ein großes Transportproblem. Wir konnten effizient bestimmte Dinge organisieren in Pennsylvania, aber New York Citys Problem war, dass es deindustrialisiert ist. New York City starb, weil es nicht das Steuereinkommen hatte, um sich selbst am Leben zu halten, denn es wurde deindustrialisiert. Wir haben also diesen Bereich reindustrialisiert und werden dann aber Kernenergie benutzen und werden die Menschen in der Region New York nehmen, die Fähigkeiten haben, in Industrie arbeiten und haben dann etwas, was funktioniert. Wir schaffen ein Transportsystem, das das unterstützt. Die Tatsache, dass man eben nicht von New York nach Chicago kommen konnte, war das Problem der Handhabung. Und dann konnte man plötzlich durch Eisenbahn noch billiger von New York nach Chicago kommen als durch einen Lastwagen. Denn Trucks und Lastwagen sind reine Zeitverschwendung. Es ist verrückt. Das gesamte Speditionswesen ist verrückt. Wir brauchen ein System, das orientiert ist an Landwirtschaft und industrielle Entwicklung als Mission. Keine Überindustrien. In der Gegend zum Beispiel pendeln einige Leute von den Außenbezirken Washingtons in die Stadt für 2 Stunden. Ist doch verrückt. Denn wir haben die Arbeit so konzentriert, um diese Bedingungen herbeizuführen. Unter normalen Bedingungen im 20. Jahrhundert gab es eine Zeit, von 15 Minuten, vielleicht 30 Minuten, in der man zur Arbeit pendelte. Und jetzt hat man 2 Stunden, 2,5 Stunden. Und die Folgen auf das Familienleben sind wirklich monströs. Vor allen Dingen, wenn man eine Familie hat mit Kindern, was sind denn da die Auswirkungen auf die Zeit, auf die Qualität der Familie? Wir haben die industrielle Basis zerstört, wir haben die Arbeit konzentriert und stattdessen sollten wir dezentralisieren und nicht diese riesigen Mega-Industrien bauen, sondern wir sollten die Industrien wieder verbreiten über das Land, so wie wir das mal gemacht haben. Wir brauchen also ein nationales Industrialisierungsprogramm, basierend auf dem Gitter, dem Güter- und Personenverkehr-Netzwerk. Und wir brauchen auch ein Wassersystem, denn wir haben ein wirkliches Problem in den westlichen Staaten mit der Wasserversorgung. Wir haben ein Nahrungsmittelversorgungsproblem. Wir haben die Landwirtschaft zerstört. Wir haben die durch Globalisierung und anderen Wahnsinn die Beziehungen zwischen Industrie und Landwirtschaft zerstört. Was man also braucht, ist jetzt eine nationale Missionsorientierung, der Art und Weise, wie Henry Wallace und Franklin Roosevelt sie benutzt haben. Und die Herangehensweise ist es, dass man die Infrastrukturentwicklung einer Nation nimmt und sie als lebende Wirtschaft anschaut. Da ist, wo die Menschen leben, ihre Häuser haben, ihre Schulen. Und man sagt, man braucht einen Wiederaufbauplan eines nationalen Personen- und Gütertransportsystems. Und man fängt also an mit einem Netzwerk von Transportwegen, gekoppelt an Wassersysteme. Wir bauen dann also die entsprechenden Wasserquellen wieder auf, die zerstört worden sind. Und dann machen wir Aufforstungsprogramme, denn Bäume sind sehr viel wertvoller als Gras. Denn 10% des Sonnenlichtes werden beim Baum in Biomasse verwandelt, beim Gras nur 2%. Man braucht also ein Aufforstungsprogramm, muss das Territorium entwickeln. Und all das kommt aus dem Verkehrsplan heraus, aus diesem Programm. Diese Art von Programmen werden uns vorantreiben, solange wir eine Orientierung in Richtung Zukunft haben. Wir müssen also jetzt etwa 2 Generationen in die Zukunft denken und uns fragen, was für ein Leben sollen diese Leute, unsere Enkelkinder einmal haben? Wer wird zuerst den Mars erreichen und wer wird in der Lage sein, auch wieder zurückzukommen? Ich hatte gegenüber Lynn vor diesem Ereignis schon gesagt, dass wir sehr viele Fragen von Gesetzgebern hatten über die Steuerkrise, Staat für Staat, für jeden Bundesstaat. Und es gibt leider keine Art und Weise, diese Fragen hier direkt anzusprechen, aber es gibt da einen breiteren Vorschlag aus einem der Komitees, die Obama berät. Und diese Frage lautet folgendermaßen. Herr LaRouche, indem wir uns den Steuereinnahmeeinbruch der Bundesstaaten angeschaut haben, hatten wir eine längere Diskussion. Wie Sie wissen, können die Einzelstaaten nicht auf Defiziten operieren. Im Gegensatz zum Bund. In einer Krise wie jetzt, wo die Steuerbasis zusammenbricht, ist die einzige Möglichkeit, also Steuern zu erhöhen und bestimmte Dinge eben zu streichen. Und das wiederum untergräbt ja den Lebensstandard der Menschen. Da jetzt ein neues Haushaltsjahr beginnt, sind alle Staaten außer zwei in einer Lage, in der sie gezwungen sind, Steuern und Gebühren zu erhöhen, Arbeiter zu entlassen und Programme zusammenzustreichen. Viele der Staaten stehen vor dem Bankrott. Diese Krise haben wir uns selber zugefügt, so wie zum Beispiel typisch ist Kalifornien unter Arnold Schwarzenegger. Aber Kalifornien ist jetzt nicht mehr alleine, sondern auch Massachusetts hat einen liberalen Gouverneur. Und die haben jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuer um 25% angehoben. Einige Staaten haben die Steuern angehoben und alle denken darüber nach, in ihrer jetzigen gesetzgeberischen Sitzung die Steuern zu erhöhen. Das Stimuluspaket deckt nur 30% der Defizite ab. Und das sind jetzt etwa 350 Milliarden Dollar. 39 Staaten haben Programme schon bis stark zusammengestrichen. Einige streichen die Sommeruniversitäten. Und es scheint uns jetzt so zu sein, dass der Wiederaufbau eines Bankensystems zwar eine große Herausforderung ist, aber Washington ist das einzige Institution, die auf einem Defizit operieren kann. Und wir wollen, dass der Kongress ein Gesetz durchbringt, sodass die Staaten weitere Soforthilfen bekommen von 150 Milliarden Dollar. Es ist eine Tatsache, dass etwas getan werden muss, und zwar heute. Das Stimuluspaketgeld ist überwiegend wirkungslos wegen einiger bürokratischen Hürden. Und diese Herangehensweise, indem wir durch all die Bürokratie hindurchgehen, würde vielleicht nicht alle Fragen lösen, aber es würde zumindest Erleichterung verschaffen und das jetzige Leiden der Menschen abstellen, von Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie sie überleben wollen. Glauben Sie, dass das eine gute Herangehensweise ist?
Ich würde sagen, es ist eine absolut notwendige Herangehensweise. Es würde temporär eine große Krise lösen. Es muss auch gemacht werden. Ich denke, das fällt in die Kategorie Notstandsgesetze. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Akt des Kongresses. Es sollte sofort auf die Tagesagenda. Denn mit einem rapiden Anstieg der Steuerzahlung wird man die Probleme in den Bundesstaaten nur noch verschlimmern. Da die Bundesregierung diesen verdammten Problem kreiert hat, muss diese auch die Sache ausbaden und helfen. Die Bundesstaaten haben damit nichts zu tun. Das heißt aber auch, dass wir das jetzige System einem Insolvenzverfahren unterziehen müssen. Gehen Sie zurück auf meinen Vorschlag 2007, das Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken. Dieses Gesetz muss sofort durchgesetzt werden. In diesem Kontext wird das gerade eben vorgeschlagene Gesetz Sinn machen und sollte auf derselben Liste sein unter Notstandsgesetzen, um Chaos zu verhindern. Wenn wir nicht die Vorschläge umsetzen, die ich hier unterbreite, werden wir Aufstände erleben. Und aufständische Bedingungen und Situationen in ganz Amerika. Und das Land wird unregierbar werden. Und irgendjemand wird versuchen, eine Diktatur herzurichten. Wir müssen jetzt handeln. Kümmern Sie sich nicht um Obama. Er ist auf dem Weg nach draußen. Entweder wird er von Erwachsenen beaufsichtigt im Weißen Haus oder er fliegt raus. Sie werden sehen, dass das Verlangen, Obama herauszuwerfen, im September unauslöschlich sein wird.
Die nächste Frage, Lynn, spricht direkt den Fehler an, das Homeowners and Bank Protection Act nicht umzusetzen. Als die Obama-Regierung ins Amt kam, haben sie die Programme der Bush-Regierung weitergeführt. Sie haben den Banken Geld gezahlt, haben die Zinsen runtergesetzt, haben 25 Milliarden Dollar ausgegeben, das direkt eigentlich an die Hausbesitzer hätte gehen sollen. Und da die Banken jetzt nicht rechtlich belangt werden wollen, ist das Programm jetzt völlig auseinandergeflogen. Sogar das Wirtschafts- und Finanzministerium sagt, dass nur einige der Hypotheken überhaupt verändert, neu verhandelt worden sind. Das Finanzministerium sagt dem Kongress, es soll weitere Monate warten. Aber nach unseren Studien bricht das Programm sogar ein und geht rückwärts. Bei 3,5 Millionen Hypotheken der Kategorie zweitklassig und Alt-A, mittelklassige oder nicht dokumentierte Kredite sind das, oder Lügenkredite. So, das haben Sie ja auch alle, ich weiß. Was es sagt, ist, dass wenn man diese 3,5 Millionen Kredite in dieser Kategorie nimmt, dass 3,5 Millionen herausgegeben worden sind von den 5 größten Kreditgebern in 5 Staaten. Was der Fragesteller sagt, ist, daraus, aus diesen 3,5 Millionen, sind 23.000 sind verändert worden im Februar, aber nur 19.041 im Mai und nur 18.000 im Juni. Und es gibt jetzt bis zu 844.000 Zwangsvollstreckungen, die jetzt gemacht werden. Es ist also eine Abwärtsspirale von immer mehr leerstehenden Häusern, Preisverfall und Druck auf Leute, die Häuser bauen, um jeden Pfennig aufzubringen, um ihren Häusern zu bleiben. Es gibt nichts anderes als ein Roosevelt angelehntes Programm, diese Hypotheken zu refinanzieren, damit diese Menschen in ihren Häusern bleiben. Das ist das einzig Akzeptable. Wenn eine Bank eine Zwangsvollstreckung vornimmt, dann verlieren sie 63% des Wertes des Kredites. Was wir also jetzt vorschlagen, ist, diese Zwangsversteigerung einzufrieren und die Monatsraten des Heimbesitzers um 63% zu erhöhen. Und die Banken können sich nicht beschweren, weil sie ja sowieso nicht mehr bekommen als sonst. Aber die Menschen bleiben in ihren Häusern. Es ist zwar nicht ihr Gesetzvorschlag, das HBPA, aber es ist eine direkte Intervention der Regierung in etwas, was sonst eine volle Katastrophe wäre. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Legislation, which does solve the problem, which is the HBPA.
Es gibt in diesem Fall eine Gesetzgebung, die dieses Problem lösen würde, nämlich mein Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken. Ich denke, dass dieses Gesetz von mir ein einfacheres Projekt wäre. Könnte einfacher wiederbelebt werden als Ihr Vorschlag. Sei doch einfach sehr direkt. Es hätte gemacht werden sollen. Es hätte umgesetzt werden sollen. Leute wurden wahrscheinlich erpresst, um das nicht umzusetzen. Lynn, diese Frage kommt von einem der drei Komitees aus dem Abgeordnetenhaus, dem Repräsentantenhaus, die sich mit der Gesundheitsreform beschäftigt haben. Der Vertreter dieses Kongressabgeordneten fragt, die Tatsache ist ja, dass viel Zeit und Energie darauf verwandt worden ist, verschiedene Aspekte dieser Gesundheitsreform zu debattieren. Dieses medizinische, diese Institut, das gegründet werden soll, das medizinische Institut ist natürlich komplett inakzeptabel und ich stimme mit Ihnen überein, es ist eine Nazi-Politik. Und ich kämpfe mit Leuten für dieses öffentliche Gesundheitssystem. Es ist aber derzeit nicht machbar. Und wenn man sich anschaut, wie das derzeit diskutiert wird, sieht es so aus, dass der öffentliche Plan als eine Müllhalde für die kranken und alten Menschen resultieren würde. Und dann würden alle sagen, sehen Sie, das ist eine schlechte Idee, man kann sich nicht um die Leute kümmern, öffentliches Programm ist schlecht. Diese Vertreterin sagt, dass man kann das endlos diskutieren, aber dieses Gesetz ist nie gemacht worden, um der Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich mehr Gesundheitsversorgung zu bringen. Die Debatte selber ist immer lächerlicher. Unser Vorschlag lautet jetzt in den diplomatischen Art und Weise, dass das diese Gesundheitsgesetz ein Stück Scheiße ist.
That solving the healthcare crisis really is not that complicated, despite what everyone says. That the only
diese Reform ist nicht so schwer, wie einige meinen und behaupten. Das Einzige, was machbar ist, was finanzierbar ist und gerecht ist, ist ein einfaches Programm von Medicare, Gesundheitsprogramm für alle Amerikaner. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Es würde viel weniger kosten als alle Vorschläge, die derzeit diskutiert werden. Und es würde nicht dazu führen, dass Fürsorge vorenthalten wird.
Wir werden einfach die Gesetzgebung der HMOs einfach beseitigen. Wir werden das Gesetz Hill-Burton wieder einsetzen und werden Kredite, Geld zur Verfügung stehen, um dieses Hill-Burton-Gesetz umzusetzen. Als wir das Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten eingerichtet haben und diese Ziele hatten, dann sollten wir genau dasselbe heute auch tun. Denn HMOs sollte man abschaffen. Das ist eine faschistische Gesetzgebung. Nicht so faschistisch wie Obama, der ist schon jenseits von Gut und Böse, aber es war eine faschistische Politik, in der die Versicherungen den Hauptgewinn machen. Also zum Hill-Burton-Gesetz zurückzukehren, ist billiger denn ich habe einige Erfahrungen mit dem System der allgemeinen öffentlichen Krankenhäuser. Das System ist viel effizienter als irgendein anderes. Immer da, wo man Eintritt bezahlen muss, hat man die Effizienz verringert. Die Erfahrung der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg war ja modelliert auf die Erfahrung im Zweiten Weltkrieg. Wir hatten 70 Millionen Menschen, die involviert waren im Zweiten Weltkrieg. Und wir haben ihnen ein Gesundheitssystem gegeben, das dasselbe war in Bezug zum Soldaten wie Hill Burton, als es die nationale Gesetzgebung geworden ist. Wir müssen also dahin zurück, denn das ist aber das Problem. Wir haben ja nicht mehr die Philosophie, wir haben nicht mehr die Person. Und deswegen muss man das ganze Ding nehmen, HMO, und es zumachen. Wir brauchen die Versicherungsriesen nicht. Die boten ja nur die Kranken aus. Das ist alles, was sie tun. Und die Nazi-Politik mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist das, was die Obama-Administration heute vorschlägt. Also verbannt ihn. Verbannt Obama. Sagt ihm, dass er sich von Krankenhäusern fernhalten soll. Vielleicht kriegt er eine Krankheit oder hat sie schon. Man braucht ein nationales Hill-Burton-Programm. Und man schafft die HMO-Gesetzgebung ab und verklagt die Versicherungsunternehmen wegen Betruges. Alle ehrlichen Menschen wissen, dass das System Betrug ist. Nur weil es legal ist, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Einige der Hitler-Gesetze waren ja legal, aber die waren nicht gut. Wie das Obama-Gesetz ist legal, aber nichts wert. Und was immer auch vonnöten ist, um so ein System zu finanzieren, indem wir die Hill-Burton-Philosophie anwenden auf die Verantwortlichkeit der Regierung in jedem Bezirk, auf Bezirksebene. Jeder County, jeder Distrikt muss über genügend Krankenhäuser verfügen. Wenn man krank ist, dann kann man keine Reisen unternehmen, sondern es muss örtlich sein und öffentlich zugänglich sein. Und so bauen wir unser System wieder auf, mit dieser Technologie. Wieder einmal müssen wir das Ganze von der Zukunft aus sehen. Wir haben alle möglichen Bedürfnisse, wir haben Krankheiten, und das definiert unsere zukünftigen Ansprüche und Bedürfnisse eines Gesundheitssystems, die Zukunft. Wir müssen die Menschen am Leben erhalten, denn die sind ja wertvoll. Das versteht ja Obama nicht, denn er hat keine Vorstellung von dem Wert eines menschlichen Lebens. Er weiß nicht, dass Menschen so wichtig sind, dass sie etwas zur Gesellschaft beitragen, dass ihre Gesundheit und ihr Verstand so wichtig sind. Menschliche Wesen sind das Wichtigste auf diesem Planeten, und je entwickelter sie sind, desto besser. Man muss sich um sie kümmern, denn immer wenn jemand stirbt, dann stirbt etwas auch in ihnen. Sie können nichts mehr zur Gesellschaft dann beitragen. Gerade auch wenn sie krank sind, können sie sich nicht weiterentwickeln. Wir verlieren diese Menschen, wir verlieren Fähigkeiten, geistige Fähigkeiten. Und das ist falsch. Wir brauchen eine Zukunftsorientierung. Das gilt für alles. Man muss 50 Jahre vorausdenken. Und der Test eines Systems ist die Frage, ob du kompetent 50 Jahre in die Zukunft gedacht hast. Und bei dieser Gesundheitsfrage müssen wir das tun. 50 Jahre in die Zukunft denken. Nehmen wir mal die Frage von Raumfahrtproblemen. Wir hatten einen zehnfachen Gewinn herausgeholt aus diesem Raumfahrtprogramm. Wir haben uns angeguckt, wie wird 50 Jahre in der Zukunft Wissenschaft und Gesundheit aussehen. Wenn wir einen Menschen in den Weltraum bringen, was brauchen wir, um einen Menschen im Weltraum sicher und bei guter Gesundheit zu halten, in so einem Umfeld, unter relativistischen Lebensbedingungen in der Gravitation? Und wenn wir uns das als Problem anschauen, dann wird uns das an die Grenzbedingungen führen, dahin, wohin Gesundheitspolitik und Wissenschaft heute gehen muss. Und dann wendet man die Hilberton-Philosophie für Kommune an. Das ist das, was man braucht und nichts anderes. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber es gibt noch eine Frage über politische Maßnahmen. Und danach gibt es noch eine letzte Frage. Für alle institutionelle Mitarbeiter, die uns Fragen geschickt haben, ich will diese Fragen direkt an Lynn LaRouche geben. Und er wird einige davon bestimmt per E-Mail beantworten. Andere, die Fragen eingereicht haben, die wir nicht stellen konnten, bei denen möchte ich mich entschuldigen, denn es gab viele Fragen über viele Themen. Diese nächste Frage, Lynn, kommt von jemandem in Washington, der mit einem der Denkfabriken zusammenarbeitet, aber ist auch schreibt auch für eines der großen nationalen Magazine. Und er sagt, Herr LaRouche, ich muss sagen, dass als Sie zuerst sagten, dass Obamas Gesundheitspolitik eine Nazi-Politik war, war ich erschüttert, konnte nicht erkennen den Sinn dahinter. Und immer wenn ich durch die Straßen von Washington ging und ihre Organizer mit den Schildern sah, mit Obama, der einen Hitler-Schnurrbart hatte, war ich erschüttert. Letzte Woche erhielt ich in einer Diskussion ein Artikel von Ezekiel Emanuel, der in dem Magazin Lancet veröffentlicht worden ist. Ich sollte sagen, dass eine Woche davor, als ich den Artikel von Herrn Singer in der New York Times las, auch schon ziemlich angeekelt war und fand den Artikel schrecklich, aber es war nichts im Vergleich zu dem, was ich dann gelesen habe, dieser Artikel von Ezekiel Emanuel. Und es ist eine Tatsache, dass es keine Möglichkeit gibt, dass er sich dafür entschuldigen könnte, dass das ja schon quasi die Politik schon vorbei sei, denn dieser Artikel ist im Januar diesen Jahres veröffentlicht worden. Ich wollte etwas über diesen Artikel veröffentlichen, aber mein Chefredakteur hat sich dem verweigert. Und ich würde gerne etwas schreiben und wollte fragen, ob Sie den Artikel von mir veröffentlichen könnten oder einen Link auf Ihrer Webseite installieren könnten. Denn es wäre wichtig, um den Charakter dieser Regierung zu verstehen. Zu der Zeit, als ich mich diesem Thema widmete, war ich erschrocken, als ich herausfand, dass John Holdren den Standpunkt, den Posten eines Wissenschaftsberaters der Regierung eingenommen hat. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, aber wusste es nicht. Es ist an mir vorbeigegangen. Diejenigen, die nicht wissen, wer Herr John Holdren ist, denen sage ich, dass in den 1970er Jahren er nicht nur ein Protégé war von dem verrückten Professor Ehrlich und seiner Frau, sondern er gab auch gemeinsam mit ihnen ein Buch über Bevölkerungskontrolle heraus. Damals hätte man mich nicht eine Feministin nennen können, aber ich war trotzdem in der feministischen Bewegung, um diese Politik zu bekämpfen, nämlich der Bevölkerungskontrolle. Und es kam dann in meinen Gesichtskreis, dass Holdren auch das nationale Sicherheitsmemorandum Nummer 200 mitverfasst hat, das ja heute berühmt-berüchtigt ist. Und dieser Holdren ist unter dem Radar in die Regierung reingekommen. Ich habe es verpasst. Aber meine Haltung ist, dass die Tatsache, dass er Bevölkerungskontrolle unterstützt hat, ihn disqualifiziert als eine ernsthafte Stimme in der Wissenschaft. Ich arbeite für ein liberales Magazin und ich bin ein Liberaler, das gebe ich zu, eine Liberale. Meine Freunde glauben, dass ich verrückt sei und meinen Verstand verloren hätte, aber ich finde es furchtbar und ich glaube, andere progressive Gruppen sollten dies auch aufgreifen. Und es beweist den Punkt, den Sie mal vor einigen Monaten gemacht haben, dass diese Gesundheitspolitik Nazi-Elemente in sich trägt und dass es kein Fehler war.
Ja, das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. Holdren war ein Fehler. Irgendwie ist es mit der Geburtenkontrolle ist das schiefgelaufen und er wurde geboren. Ich habe gar nicht alles jetzt niedergeschrieben. Sie war ziemlich agitiert von diesen Entwicklungen. Das ist die letzte Frage. Hier ist eine Frage aus Argentinien. Ich bin eine 21-jährige alleinerziehende Mutter und studiere auch. Ich habe Ihre Werke für etwa 3 Jahre gelesen und ich sehe keine anderen Ideen oder Projekte, die uns aus diesem Tal herausführen werden. Meine Frage an Sie ist die folgende. Was tun wir, um der Mehrheit der Jugend auf dieser Welt, die nur in der Gegenwart leben, und das sehr schlecht, dass sie eine tatsächliche, effiziente Zukunft haben, indem sie die kreativen Fähigkeiten ihrer Geister entwickeln?
Ich denke, dass wir uns das Raumfahrtprogramm nochmal anschauen sollten. Und wir dringen zum Kern der Sache vor, auf exemplarische Art und Weise und auch auf praktische Art und Weise. Die Zielsetzung involviert ein Konzept, dass wir das Menschenbild verändern. Wenn man in den Modus stetiger Beschleunigung eintritt, dann arbeitet man in einer völlig neuen Domäne, in einem neuen Bereich relativistischer Beziehungen von Raumfahrt. Und das ist eine große Herausforderung, denn man muss sich vorstellen, wie man aus der einen Schwerkraftsituation herausbewegt in eine künstliche Gravitation. Sie denken über dieselben Dinge nach, über die Sie vorher nachgedacht haben, auf eine neue Art und Weise. Sie denken plötzlich, dass der Mensch im Sonnensystem leben muss. Wir müssen auch langfristig gesehen in der Galaxie leben. Wir müssen die Herausforderungen meistern, die in dem Zusammenhang aufkommen. Wir müssen wie eine unsterbliche Person denken, so dass Sie also über die Menschheit nachdenken in der fernen Zukunft und Ihren Platz, Ihren persönlichen Platz darin. Denn Sie schauen nach etwas in sich selbst, das dauerhaften Wert hat. Wir alle werden geboren, wir leben und sterben, aber wir sind keine Tiere, sondern kreativ denkende Kreaturen. Und die Bedeutung unseres Lebens liegt nicht in der biologischen Existenz unseres Lebens an sich, sondern in der Bedeutung der Menschheit vor uns und nach uns. Darin, was wir geleistet und beigetragen haben zur Menschheit an sich insgesamt. Darin erkennen wir unsere Menschlichkeit. Und wir müssen immer, so weit wie möglich es geht, vorausschauen in die Zukunft und sehen, was muss ich tun, um diese Zukunft zu erreichen. Was passiert lange, nachdem ich schon gestorben sein werde? Und wenn man sich diesen Kurs anschaut, diese Reise, dann muss man sich das vorstellen als eine Reihe von guten Entscheidungen, so weit hinauszureichen, etwas zu machen, das zur Zukunft der Menschheit beiträgt. Finden Sie Ihre Identität in der Zukunft der Menschheit und tun Sie das und stoßen Sie die Entwicklungen an, die dahin führen, und handeln Sie in der Art und Weise. Denn das ist das Geheimnis wahrer Glückseligkeit. Das ist das Streben nach Glückseligkeit, wie es von Leibniz verstanden worden ist und wie es aufgezeichnet worden ist in seiner zweiten Antwort an Locke, die der Dreh- und Angelpunkt wurde unserer Verfassung. Zuerst der Erklärung, der Unabhängigkeitserklärung. Und dann wiederum reflektiert in der Präambel der Verfassung. Wir müssen unsterblich sein und entsprechende Verantwortlichkeiten an uns nehmen. Was können wir jetzt tun, das mal nützlich sein wird, Generationen, nachdem wir schon tot sind? Und dann weiß man, dass man unsterblich ist. Wenn man so denkt, wissen Sie, dass Sie unsterblich sind. Wenn Sie so handeln können, dann sogar umso besser.
Es gibt sonst nichts mehr zu sagen. Sie waren ein großartiges Publikum. Danke Ihnen. Gehen Sie und schreiben Sie Geschichte.